ARD.
Mein Name ist Christian Thies und in diesen Podcast lade ich mir sehr gerne Menschen ein, die einen besonderen Lebensweg hinter sich haben, von denen wir lernen können, weil sie Dinge durchgemacht haben, die uns vielleicht erspart geblieben sind, die uns etwas über das Menschsein erzählen.
Talk mit Thies.
Dann warst du abgestempelt. Ja, also ich war es im doppelten Sinne. Ich war einmal ein Kanake und dann auch noch Junkie. Das kriegst du zu spüren ganz einfach. Ich habe ein schönes Lebensmotto gefunden und zwar nur für heute. Heute bin ich 51%. Wenn ich die gebe, dann weiß ich, kann ich heute Abend ins Bett gehen und bin clean. Das ist mir bei vielen anderen auch so gelungen, dass ich eben als Mensch zu diesen Menschen gekommen bin und nicht als der Künstler oder als der Fotograf. Ich war ja immer konzentriert, dass ich nicht selber in so ein Fettnäpfchen trete, weißt du? Und ich war kurz davor, wirklich, das ist mir passiert, zu fragen, ob er auch tätowiert ist.
Ja.
Aber er ist mir entgegengekommen, indem er seinen Ärmel hochgekrempelt hat und hat gesagt, Luigi, ich habe auch ein Tattoo. Zwar nicht so schön wie deins, aber das wurde mir in Auschwitz gestochen.
Luigi Toscano ist ein international bekannter Fotograf mit bewegender Geschichte. Er ist vor allem in der Welt bekannt für seine eindringlichen Porträts, insbesondere für das Projekt Gegen das Vergessen, in dem er Holocaust-Überlebende fotografiert und ihre Geschichten sichtbar macht. Seine Arbeiten zeigen auch, wie sehr seine eigene Lebensgeschichte ihn geprägt hat und ihm eine besondere Sensibilität für menschliche Schicksale gegeben hat. Als erster Fotograf weltweit ist er 2021 von der UNESCO zum Artist for Peace ernannt worden. 2021 hat er die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland bekommen, hat diese aber 4 Jahre später zurückgegeben aufgrund der Migrationspolitik der deutschen Regierung. Luigi selbst ist aufgewachsen als Migrantenkind in Budenheim bei Mainz. Seine Eltern waren italienische Einwanderer, die wie viele Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Er ist aufgewachsen inmitten von Armut und auch Gewalt. Er war das älteste von 7 Geschwistern und damit auch in besonderem Maße einem alkoholabhängigen Vater ausgeliefert. Diese Erfahrung, diese familiären Erfahrungen haben ihn stark geprägt. Zugleich war er immer begleitet von dem Gefühl, zwischen 2 Kulturen zu stehen und nirgendwo richtig dazuzugehören. Er weiß auch, wie wichtig es ist, für das eigene Überleben gesehen zu werden. Er war ganz unten, zwischendurch war er heroinabhängig. Es ging also wirklich ums Überleben. Über seinen Weg hat er geschrieben, in einem Buch, das heißt Kanakenkind. Mittlerweile geht es ihm sehr gut. Er lebt mit Frau Cora und Tochter Lotta in Mannheim. Das ist seine Heimatstadt seit vielen Jahren. Da haben wir uns auch getroffen. Und er fiel mir gleich auf mit seiner Brille, die so einen ganz fetten schwarzen Rand hat. Und wenn du dich mit ihm unterhältst, du merkst sofort, hier ist einer, der liebt es, Klartext zu sprechen, weil auch keine Zeit mehr da ist für anderen Bullshit. Er hat genug Zeit im Leben verloren. Jetzt gilt es. Es war ein sehr offenes, herzliches, berührendes Gespräch. Und er ist jemand, der weiß, wie man überlebt. Aus eigener Kraft und mit Hilfe anderer. Und trotzdem hat er nie eine gewisse Leichtigkeit verloren, was dieses zu einem wirklich besonderen Gespräch macht.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag, buongiorno.
Buongiorno, Cristiano.
Mille grazie. Benvenuto.
Grazie,
allo
grazie.
Studio, Luigi. Also, Luigi, Kanakenkind. So haben sie dich früher genannt.
Genau, also vielmehr wurde ich so beschimpft und irgendwann nimmst du diesen Titel einfach an, sozusagen. Das ist dann wie so ein Branding, was du da erhalten hast. Und das begleitet dich dein ganzes Leben und heute gehe ich natürlich mit dem ganz anders um und bei der Suche des Titels für mein Buch hatte ich lange überlegt und dann habe ich gedacht, naja, komm, machen wir daraus Kanakenkind.
Was stand denn noch zur Debatte?
Naja, so Sachen wie der Mondflüsterer.
Oh, wirklich? Der Mondflüsterer?
Ja, ich habe meine kleine Seele, meine Jugend oder meine Kindheit, die war ja geprägt von Gewalt und so Sachen und ich hatte ja quasi niemanden, mit dem ich reden konnte und deshalb war der Mond immer irgendwie so ein Ansprechpartner für mich und dem habe ich all meine Sorgen, meine Ängste, meine Dummheiten, die ich so im Schilde geführt hatte, mitgeteilt. Und genau, und das deswegen, und ich musste immer flüstern, weil bei uns gab es eine Toilette, die lag auf dem Gang sozusagen. Und da waren noch andere Mieter in dem Haus. Und ich habe das immer so lange gezogen. Deswegen habe ich mit dem, also Fenster auf und mit dem Mond geflüstert, wenn er dann da war.
Ja, okay, das war der Mondflüsterer. Was wäre noch in Frage gekommen?
Naja, bezogen auf mein Projekt, gegen das Vergessen, hatte ich überlegt gehabt. Klar. Aber ja.
Aber so heißt ja auch schon der Bildband, oder?
Genau, der Bildband heißt so, mein Projekt heißt so. Von daher war es ganz gut, ihn nicht so zu nennen, also das Buch nicht so zu nennen.
Hm. Ja, wir gehen, bevor wir nachher auch über diese wirklich eindrucksvollen Begegnungen sprechen, die zu diesem Projekt einfach dazugehören, die auch von dir wirklich alles gefordert haben, wollen wir natürlich ein bisschen auch erfahren, wie du aufgewachsen bist. Du hast gerade gesagt, schon mit viel Gewalt. Du bist in der Nähe von Mainz aufgewachsen, in Budenheim, eine Familie, typische Einwandererfamilie, 60er, 70er Jahre aus Italien gekommen. Eine Familie, die ja, am Existenzminimum auch gelebt hat. Du hast gesagt, mit viel Gewalt. Alkohol war ganz großes Problem, und zwar bei beiden Eltern. Du hast dich damit jetzt ja auch wirklich nochmal so ganz krass auseinandersetzen müssen für dieses Buch. Als du wirklich nochmal versucht hast, so alles rauszukramen, was waren so die ersten Bilder, die wieder zurückgekommen sind, die du vielleicht in der Zwischenzeit sogar ein bisschen nach hinten gedreht hattest?
Naja, da waren so Bilder da, wie diese Gewalt eben, also diese willenlose Gewalt von meinem Vater. Ja, der hat ja richtig zugeschlagen. Ja, der hat da keine Gnade gekannt. Und das sind so Sachen, die, wenn ich sie dann auskrame, die sind dann voll da. Ja, die beschäftigen mich und die rütteln an meiner Seele sozusagen. Ja, die tun weh nach wie vor, solche Sachen. Es gab nie eine Entschuldigung von meinem Vater. Mhm. Ja.
War es immer im Suff?
Es war immer im Suff.
Immer im Suff.
Manchmal auch ohne Suff, aber im Suff war es immer, ja, war es da. Und das ist eben so eine Ohnmacht, die mich heute noch manchmal beschäftigt, eben diese Ohnmacht gegenüber dieser Gewalt und dieses immer mit diesem Alarmknopf in meinem Kopf sozusagen rumzulaufen und aufzupassen und genau. Und das beschäftigt natürlich auch jetzt bei der Recherche, auch beim Erzählen. Also während ich ja zusammen mit meiner Autorin, der Silke, das geschrieben habe, war das eben voll da. Und ich brauchte immer wieder Momente, dass ich mich zurückziehen kann, ein bisschen spazieren gehen konnte. Und das eine andere Mal habe ich auch schon mal wieder geflennt einfach, ja, weil das eben einen einholt. Und genau, ich denke, das wird nie irgendwie vorübergehen. Also das wird immer da bleiben und es liegt an mir, wie ich damit umgehen möchte.
Ja. Und genau. Es ging ja auch wirklich um Überleben, irgendwie so von Tag zu Tag. Und du warst der Älteste. Das heißt, du hattest die meiste Verantwortung. Also du musstest diese Verantwortung übernehmen. Was hieß das konkret? Und naja, wie viel hattet ihr? Du hattest 6 Geschwister.
Genau, also insgesamt waren wir 7. Damals waren wir, also es wurde ja immer mehr sozusagen und unsere Wohnung war viel zu klein und wenn es darum ging, eben, keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, wie oft ich meine Geschwister zum Arzt gebracht habe zum Beispiel, weil die dahin mussten zum Impfen oder irgendwie Besorgungen machen. Das war immer an mir geklebt. Oder ich kann mich noch erinnern, wie oft, weil ich war einer der Ersten, der lesen konnte sozusagen, wie oft musste ich solche Briefe übersetzen sozusagen, ja, und musste das immer erklären und wieder erklären. Und manchmal war ich ja selbst überfordert, weil ich diese, gerade wenn dann so Amtsbriefe kamen oder so, die ich selbst nicht verstanden habe, sondern ich habe dann mir Mühe gegeben, um das irgendwie zu übersetzen und wenn es dann mal nicht so schöne Briefe waren, dann wurde mein Vater wild und hat dann auch mir manchmal eine gegeben, einfach aus seiner Frustration heraus, ja. Und das waren alles so Sachen, die damit zusammenhängen, dass ich eben der Älteste bin und keine Ahnung, ob es jetzt die Reisen waren mit dem Zug nach Italien. Das war ja immer so einerseits ein Abenteuer, aber auf der anderen Seite, das war der Horror für mich, weil ich musste auf die anderen aufpassen. Wir waren jetzt nicht weißt du, wir waren jetzt nicht brav und still und so. Ja? Wir hatten natürlich unsere Verhaltensauffälligkeiten.
Ihr wart Kinder.
Und genau, und wir wollten, wir hatten einfach die Räume nicht, die wir gebraucht hätten. Und keine Ahnung, wenn der eine sich mal vor lauter Aufregung eingepieselt hat oder die andere da in die Ecke gekotzt hat, dann musste ich irgendwie reagieren, ja. Und das ist sowas, ja, genau.
Ja. Diese familiären Konflikte haben ja dann dazu geführt, dass du auch zeitweise von zu Hause geflüchtet bist. Also es ging ja gar nicht anders. Wo bist du hin?
Also ich kann mich noch erinnern, ich bin tatsächlich oft war ich mehr oder weniger auf der Straße. Wir hatten bei uns also wirklich ein großes Waldstück. Da habe ich manchmal viel Zeit verbracht, so für mich. Und da konnte ich hinflüchten. Später habe ich dann meinen Cousin kennengelernt, sozusagen. Und der hatte eine Pizzeria und zu dem durfte ich dann hin und durfte dann dort arbeiten und habe mir ein paar Mark verdient damals. Und das war immer so eine Abwechslung sozusagen. Und letztendlich sind wir dann auch mal wieder von der Polizei abgeholt worden, weil Gefahr in Verzug war. Und sind dann quasi einmal zusammen, sind wir gemeinsam ins Heim gekommen.
Okay, weil Nachbarn auch dann die Polizei informiert haben?
Nicht unbedingt die Nachbarn, ich glaube, es waren eher die Eltern, die Lehrer und letztendlich auch die Polizei. Ja, also wenn Polizei kommen musste, weil mein Vater meine Mutter geschlagen hat oder verprügelt hat, dann klar, oder der Krankenwagen, dann sickert das eben durch, eben zum Jugendamt. Und das Jugendamt wiederum ist ja dafür zuständig, dich zu beschützen, so.
Weißt du noch, was du gedacht hattest, als die Polizei kam und ihr in ein Heim kamt?
Ich kann mich erinnern, also wenn die Polizei zu uns nach Hause kam, dann habe ich mich immer geschämt. Dann bin ich immer weg ins Treppenhaus und habe mich versteckt sozusagen, weil ich wollte von dem nichts wissen. Ja, ich habe mich einfach geschämt und musste aber trotzdem herhalten, weil ich ja übersetzen musste. Ja, und also ne, das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Ja, also das war einfach nicht schön. Und als wir dann ins Heim kamen, als das erste Mal ins Heim nach Bingen auf den Rochusberg, da habe ich mich gefreut. Witzigerweise.
Es kümmert sich plötzlich einer um einen.
Also ich habe gewusst, da geht was sozusagen. Und die Beamten vorne, also die haben sich nur gewundert, was ist mit dem los? Wieso? Normalerweise haben die nur heulende Kinder irgendwie hinten drin hocken. Und ich war derjenige, der gegrinst hat. So. Und da hat der eine mich gefragt, ja, warum lachst denn du? Ne? Und dann habe ich gesagt, ich freue mich einfach. Und weiß jetzt, dass es vielleicht besser wird. Ja, so. Und die waren total verwundert. Und so war es auch. Ich wurde positiv überrascht. Und das war wunderschön dort. Ich weiß noch, wie wir dort ankamen. Das war so richtig idyllisch. Das war auf dem Rochusberg. Das ist bei Bingen. Man kann so runtergucken in das Tal, wo die Nahe fließt. Und ich fand es zauberhaft. Und dort, ich weiß noch ganz genau, wenige Tage später wurde Italien Weltmeister, 1982, das weiß ich noch.
82 hatte
ich, ja. Und die Nonnen, die haben uns erlaubt, ein bisschen Fernsehen zu gucken. Und das war großartig, weißt du, das war großartig. Und wie gesagt, die Wärme, die ich dort erhalten habe, die Zuneigung, die Struktur vor allem, das war wirklich Balsam.
Umso größer der Schock, dass du dann wieder nach Hause musstest. Ne? Also irgendwann haben die Nonnen dir gesagt, deine Eltern sind wieder zu Hause, du musst wieder zu deinen Eltern. Und du, was hast du gesagt?
Das war natürlich ein Schlag in den Magen, ne? weil ich hatte mittlerweile da auch Freunde gefunden. Ich bin dort zur Schule gegangen und es hat mir, wie gesagt, ich bin richtig aufgeblüht. Ja? Ich habe zwar hin und wieder Unfug gemacht und die Nonnen geärgert, aber...
Wie?
Naja, einmal, weißt du, ich bin ja von Grund auf ein neugieriger Mensch und ich weiß noch, wir hatten, also alle waren so zauberhaft, aber jede war speziell sozusagen und auf jeder Gruppe gab es eine andere Nonne sozusagen und meine Nonne, also meine hieß Schwester Hildegard und die war streng, ja, ich weiß noch, die war streng. Und
Hildegard von Bingen ist ja Klassiker geradezu, also. Ja,
und sie war streng, wirklich, sie war streng und hatte aber, wie gesagt, und ich mit meinem meinem, keine Ahnung wie vielen Jahren, habe dann die anderen dazu angestiftet, lasst uns mal schauen, wie die unter diesem Gewand aussieht, unter diesem Nonnengewand, weil ich wollte es unbedingt wissen. Und mittags, musst du wissen, Christian, hat die sich immer zum Mittagsschlaf hingelegt, auf die Küchenbank sozusagen. Und also für so ein Minütchen oder so hat sie einfach mal die Augen zugemacht und wir haben uns dem angepasst. Ja, wir mussten Ruhe wahren, wir haben dann, also auffällig war, wir mussten unheimlich viel beten irgendwie, aber wir haben es getan, aber und genau, und dann bin ich mit den Jungs, wir haben dann ihren Gehstock genommen und fingen dann damit an, quasi da rum zu fuchteln und wollten ansetzen und sie hat dann mit den Augen geblinzelt, also aufgeblinzelt, hat es dann sofort mitgekriegt und war knallwach und hat uns alle übers Knie gelegt und uns, ich glaube, 10 oder 15 Mal auf den Arsch gekloppt.
Wirklich? Ja. Die Nonne?
Ja, ja, aber also, sie hatte einen guten Schlag, gar keine Frage, also aber es war berechtigt. Das war uns klar, ja, also wir haben nicht protestiert, ja, es war klar, da sind wir zu weit gegangen und wir waren mit der Strafe einverstanden, ja.
Ach, Jemine, du musstest dann wirklich wieder nach Hause, aber du hast dich gewehrt doch bestimmt und hast gesagt, passen Sie auf, was mich zu Hause erwartet, ich will da nicht wieder hin.
Also,
oder wolltest du ein bisschen?
Nein. Also du musst wissen, also ich weiß noch ganz genau, Oberschwester Maria hat mich in ihr Zimmer gerufen und die hat mich nie gerufen, obwohl ich viel angestellt habe. Ja. Und du musst wissen, Oberschwester Maria hat sowas, sie war die Gütigste, haben wir immer gesagt, so die Herzlichste und die Gütigste. Und die hat dann ernst geguckt so und hat dann gesagt, Luigi, ich muss dir was mitteilen. Du gehst wieder nach Hause und deine Geschwister. Und da wusste ich, da ist nichts zu rütteln. Das habe ich schon verstanden mit meinen, keine Ahnung, 10 oder 9 Jahren irgendwie.
Ja, klar.
Dass es da nichts zu rütteln gibt. Ja, Familie ist Familie. Und das Einzige, was ich da getan habe, war einfach nur geweint. Ja, ich wollte eigentlich nicht flennen, vor allem nicht vor Oberschwester Maria. Sie hat dann aber, ich weiß noch, sie hat dann, du, Christian, die sind immer so gepflegt gewesen, die Nonnen, ne? Und die haben auch immer nach Kernseife gerochen, weißt du so. Und die hat dann so mein, also so einen Kopf ein bisschen getätschelt und die Hand auf den Rücken und hat gesagt, das wird schon. Aber ich wusste, das sagt sie jetzt nur, weil sie das sagen muss. Genau, und vielleicht lass mich eins noch hinzufügen. In dem Heim gab es auch andere Schicksale, weißt du, und ich war nicht der Einzige mit so einer Geschichte sozusagen und da waren andere dabei, denen ging es noch viel schlimmer als mir, weißt du, und irgendwie, das hat uns aber verbunden dort und das habe ich irgendwie am meisten vermisst sozusagen, eben mit dem Wissen, jetzt geht's nach Hause und ich verliere so meine, nennen wir sie Kollegen, wir waren keine Freunde, wir waren Kollegen einfach und obwohl wir so kleine waren, weißt du so, und waren wir trotzdem Kollegen und ich kann mich noch erinnern, da war dieser Junge, der unter mir war, weißt du, da, wir waren in so Stockbetten waren wir und der Junge unter mir, der hat jede Nacht so bitterlich geweint nach seiner Mama, weißt du, und ich habe mich immer intuitiv zu ihm gelegt, weißt du, und hab ihn getröstet, also nicht getröstet, weil er nach Mama gerufen hat, sondern getröstet, weil ich gedacht habe, weil ich diese Ruhe brauchte, ganz einfach, weißt du, ich wollte, dass es ruhig ist, weißt du, der arme Junge, der, wenn du mir erlaubst, das zu sagen, der musste mit ansehen, wie seine Mutter von seinem Vater getötet worden ist und das, weißt du, und sowas brennt sich halt ganz tief ein und deswegen war diese Gemeinschaft unter Kollegen, das war hilfreich auch für uns, weißt du?
Total. Du hattest ja Geschwister schon zu dem Zeitpunkt, schon so einige. Noch nicht ganz 6,
genau,
aber ein paar, ne?
Wir waren zu dritt, viert.
Ungefähr. Ihr wart auch alle dort?
Genau.
Bei den Nonnen?
Genau, wir waren alle bei den Nonnen.
Okay.
Den anderen beiden ging es sehr gut. Ja. Die sind da auch aufgeblüht und die haben das nicht so tragisch, dramatisch gesehen wie ich, eben das zu verlassen. Die haben sich auch irgendwo gefreut, was ja auch gut ist, ja, also schließlich haben wir ja noch Mama und Papa, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir nichts mehr haben, ja, und von daher war das gut und aber wie gesagt, ich ahnte schon, wohin es geht sozusagen.
Ja, also es ist schön, dass wir auch heutzutage mit ein bisschen Leichtigkeit natürlich auch auf diese unglaublich schwere, dich natürlich auch prägende Zeit zurückgucken können, denn es ging ja wirklich bergab, also bis in die Drogenabhängigkeit bei dir. Du bist dann auch teilweise auf der Straße gewesen, bist wirklich drogenabhängig gewesen. Wie bist du da wieder rausgekommen? Und es ist einfach so schön, einfach zu sehen, du sitzt mir gegenüber und du siehst einfach gesund aus. Du siehst aus wie das blühende Leben. Weißt du, du hast so ein sanftes Gemüt, eine Positivität, weißt du, die du ausstrahlst. Das ist, du hast immer ein Lächeln, auch auf den Lippen, weißt du. Anders kennt man dich auch nicht. Und es ist einfach unglaublich schön zu wissen, dass das möglich ist mit dieser unglaublich schweren Geschichte. Und von den Drogen wegzukommen, das ist ein Akt. Wie hast du das geschafft?
Du musst wissen, weißt du, das war ja eine Entwicklung, die da gewesen ist, ja. Und mein Pech oder mein Verderben war ja, dass ich gleich mit Heroin angefangen habe. Und das ist, behaupte ich, heute einer der schlimmsten Drogen. Ich meine, es gibt immer schlimmere Drogen, aber das ist so für die damalige Zeit war es eben die schlimmste Droge. Und nicht nur, dass du körperlich abhängig wirst, sondern du wirst auch seelisch abhängig. Ja? Also du bist einfach verfallen. Dir ist alles egal. Du bist zu allem bereit und fähig und so. Und mir war klar, dass ich daran sterben werde. Das war mir wirklich klar, weil ich sah keinen Ausweg mehr. Das war nur noch eine Frage der Zeit, wann es passieren wird. Und ich habe immer wieder so überlegt, wann wäre ein guter Zeitpunkt, vielleicht eventuell sich den goldenen Schuss zu setzen. Oder ich meine, das darf man nicht falsch verstehen. Der goldene Schuss ist nicht bewusst gesetzt, sondern der kommt eben, weil dein
versehentlich, genau, weil es eine Überdosis ist, eine versehentliche Überdosis.
Genau, ne? Ja. Genau. Und darauf habe ich immer irgendwie gehofft und tatsächlich wurde ich immer irgendwie gerettet, wenn das passiert ist. Ja,
also die haben durch mich, wen oder was?
Durch Ärzte,
ach, du, wirklich
durch Sanitäter, Ärzte, durch Krankenschwestern. Das war mein Riesenglück und weißt du, als ich mal wieder dann auf der Intensivstation lag, da war so eine reizende Krankenschwester, weißt du, so die keine, weißt du, so keine Vorurteile hatte, weil wenn du als Junkie ins Krankenhaus kamst, dann warst du abgestempelt, ja, also ich war es im doppelten Sinne, ich war einmal ein Kanacke und dann auch noch Junkie, das kriegst du zu spüren ganz einfach, ja, weil wir waren diejenigen, die ungepflegt waren, die laut waren, die einfach schlimm waren, ja, also ich will das gar nicht schönreden und darauf war es so, dass dann eben Ärzte und teilweise auch Krankenschwester gar keinen Bock hatten auf uns, ja, also wir waren sowas wie selbst schuld, ja, wenn ihr euch das Zeug in die Venen ballert, ja, und
ja.
Und diese Krankenschwester, die war eben anders. Die war zu jedem lieb.
Ja. Wie hieß die?
Ich weiß es, nicht,
weiß mehr. Es nicht mehr.
Ich weiß okay. Es nicht. Ich würd alles geben, wenn ich sie. Vielleicht hört sie ja zu. Und
wo war das?
Das war in Mainz.
Das gewesen. War in Mainz.
Und ich weiß noch, die hat, also du bist ja so gepflegt, weil du das selber nicht so kannst. Und dann hat sie mich auch rasiert und dann hat sie mir regelrecht den Spiegel vor das Gesicht gehalten und hat gesagt: Schauen Sie mal, Herr Toscano, wie schön Sie rasiert sind und so. Und also so, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es war so, es war
absolut,
wirklich so.
Ja, klar.
Und sie hat dann, keine Ahnung, und dann sah ich so mein Spiegelbild und dann wusste ich, dann bin ich irgendwie erschrocken. Und dann wusste ich, hey, mach so weiter und du stirbst. Ja?
Hattest du eine Sehnsucht zu sterben? Also gab es das?
Es war keine Sehnsucht, es war...
Geht halt nicht anders.
Es geht nicht anders.
Es wird einfach dahin führen.
Es wird kommen.
Es gibt keinen Ausweg.
Es wird kommen. Ich hatte jetzt keine, wenn ich die gehabt hätte, dann hätte ich irgendwie schneller Schluss gemacht wahrscheinlich. Aber die war nicht da, weißt du. Aber es war so ein Bewusstsein da, mehr oder weniger. Ja, also ich meine, das war jetzt auch nicht gesund, was ich da gemacht habe, ja, also vor allem die Menge, die ich ja konsumiert habe, ich war ja einfach willenlos, ja, ich habe mir ja dann am Schluss alles reingeballert, was nur geht, ja, und das war Hölle einfach, ja, und demnach, musst du wissen, war der Entzug halt auch eben total lange auch bei mir.
War das der Wendepunkt, also die Begegnung mit der Krankenschwester und dem Spiegel?
Sozusagen.
Das war der?
Das war der Wendepunkt, das war wirklich ein Moment, ich wusste zwar nicht wie, was, wo, aber ich wusste, irgendwas passiert hier gerade mit mir. Und dann habe ich mich so ein bisschen drauf eingelassen, auf diese Mechanismen, die dann gekommen sind. Also du machst dann eben einen Entzug, du wirst eingesperrt in der Psychiatrie.
Okay, also du wurdest eingesperrt.
Also,
oder bist du freiwillig dorthin gegangen?
Naja, so halb, glaube ich. Ja. Also ich glaube, bei mir war sowas wie Gefahr in Verzug. Dann müssen die dich ja schützen sozusagen. Ja, ja. Und deswegen tun die dich einsperren. Aber es war jetzt nicht, also ich hätte da auch jederzeit rausgehen können, aber für den Moment war es einfach zu gefährlich für mich selber, weil die waren da daran interessiert. Also nicht die persönlich, aber das Gesetz, glaube ich, schreibt es vor, dass wenn jemand gefährdet ist, dann wird er eingesperrt sozusagen. Mhm. Und genau, und dann war ich da der einzigste Junkie auf der Station. Genau, und dann kam so das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe in meinem Leben, nämlich der Entzug. Ja, also der wirklich
Reden erste, wir von 14 Tagen oder
drei länger? Monate.
Drei Monate.
Drei Monate, wo du völlig, völlig kaputt bist einfach. Ja. Mhm. Also du wirst zwar versorgt, du bekommst Unterstützung, du bekommst auch Substitution und so weiter, aber dein ganzer Organismus, dein ganzes vegetative Nervensystem ist einfach total am Arsch. Und deswegen war es gut, aber ich habe es verflucht. Ich habe es wirklich verflucht, weil ich, du musst wissen, ich hatte ja dann auch noch Abszesse am Körper und die mussten aufgeschnitten werden. Und wie gesagt, die Ärzte hatten nicht groß Bock. Ne, also der eine, weiß ich noch, der hat zwar eine Betäubung gegeben, hat aber nicht abgewartet, bis die wirkt und hat mir den Abszess und dann habe ich ihm das Skalpell aus der Hand geschlagen und all solche Dinge, weißt du so. Und du bist es gewohnt, du schlüpfst dann in diese Rolle rein und erduldest es sozusagen.
Und du wolltest es aber durchziehen, du wolltest es schaffen.
Ich hatte keine andere Möglichkeit mehr, weißt du. Ich wusste, hey, ich hatte keine Kraft mehr, weißt du. Ich hatte selbst keine Kraft mehr, irgendwie Drogen zu nehmen, muss ich zugeben. Ja, ich war mit dem bisschen, was die mir im Krankenhaus gegeben haben, war ich völlig zufrieden, obwohl mein Körper danach geschreit hat, weißt du?
Und das ist auch heute natürlich noch im Körper irgendwie drin, ne? Genau. Also du hast ja auch geschrieben, ich habe eine Suchtkrankheit, unheilbar und tödlich und immer da. Sie gehört zu mir. Ich bin sie.
Genau. Also, deswegen mache ich mich ja auch stark, dass die Menschen das erkennen, dass das keine Jux und Dollerei ist, dass Sucht einfach eine Krankheit ist, ganz egal, ob es eine Drogensucht ist, eine Alkoholsucht oder eine Essenssucht oder sonstige Süchte. Und genau, und deswegen ist Sucht in meinen Augen einfach eine Krankheit und sie ist immer noch da. Ja, ich bin jetzt zwar lange clean, aber ich gehe nach wie vor in meine Selbsthilfegruppen, ich achte auf mich und ich habe ein schönes Lebensmotto gefunden und zwar nur für heute. Ich nehme für heute keine Drogen. Was morgen ist, das weiß ich nicht. Ja? Aber heute bin ich 51%. Wenn ich die gebe, dann weiß ich, kann ich heute Abend ins Bett gehen und bin clean, weißt du?
Nach diesen schlimmsten Monaten deines Lebens, und es gab ja viele schlimme, aber nichts so schlimm wie das, was war der erste helle Tag wieder, wo du wusstest, ich habe das erstmal geschafft, jetzt geht's irgendwie weiter. Welcher Tag kommt dir in den Kopf?
So ganz spontan, ich weiß noch, wir lassen mal das weg, dass ich meine Therapie abgebrochen habe und dass ich wiedererwartend einfach clean geblieben bin, weil die Prognosen, als ich das Haus oder die Therapie verlassen habe, war ja die, dass keine 6 Stunden geben wir den Luigi, ja, sondern wir da wieder an der Nadel hängen. Aber dem war nicht so. Und ich habe mir Mühe gegeben, weißt du, ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie mich durchzuschlagen. Ich war erfahren, ich weiß, wie es ist, wenn man sich auf der Straße durchschlägt. Aber, weißt du, und dann habe ich mir auch Hilfe geholt. Das war eins der Dinge, die ich auch gelernt habe, auch nicht das mit mir auszumachen, sondern zu fragen, hey, kannst du mir helfen?
Ja. Okay, wo bist du denn hin überhaupt?
In Landau war ich gelandet. In Landau in der Pfalz bin ich gelandet.
In dem Oheim?
Nee, das war,
das war später.
Das war vorher. Das war vorher.
Das war vorher gewesen. Okay, also genau. In einem Heim in Landau, das man dir zugewiesen hatte.
Genau, das war so eine Orientierungsphase für die Therapie und dann kam ich später in die Haupttherapie. Und dann, wie gesagt, habe ich die Therapie abgebrochen und bin dann quasi in der Südpfalz geblieben. Also ich war dann in Landau, weil ich dort gab es auch Selbsthilfegruppen. Und dann bin ich zwar zurück zu meiner damaligen Freundin, aber das Ganze war dann
nach. Ist das die Biggie?
Genau, das ist die Biggie.
Das ist die Biggie.
Genau.
Auch das ist eine ganz krasse Geschichte eigentlich.
Genau.
Aber gut, erstmal zurück, ja.
Das war dann klar, dass nach einer Woche, und dann habe ich wirklich ohne Tamtam und ohne Geschrei, habe ich meine paar Sachen gepackt und bin dann nach Landau. Und dort hat mir ein Freund eben in den Meetingsräumen, wo wir Meetings machen, in der EZ-Hilfe, habe ich dann eben auf der Couch gepennt und durfte dort pennen. Das war dann geduldet irgendwie. Und dieser Freund, der hat dann eben, der hat mir immer wieder abends was zu essen gebracht. Der hat dann nur einfach ein bisschen Brot, Wurst und Käse und hat mich da versorgt. Und selbst wo er rückfällig war, hat er mir das gebracht. Aber so Corona-mäßig, weißt du, er hat es hingestellt und auf der anderen Seite hat er mir dann zugewunden, Luigi, ich bin rückfällig, ich will dich nicht in Gefahr bringen und hier ein bisschen was zu essen. Und leider ist dieser Freund gestorben. Genau, und so habe ich es dann geschafft eben. Und meine damalige Therapeutin, die Mel, die hat es spitz gekriegt, dass die Schweinebacke, so hat sie mich immer genannt.
Hat sie dich genannt, ja. Und ich weiß, ihr seid heute noch befreundet, das hast du geschrieben in dem
sehr,
Buch.
Sehr, sehr. Und sie hat dann eben dafür gesorgt, dass ich quasi wieder in die Einrichtung zurückkomme, allerdings in eine sogenannte Außenwohngruppe, also in eine Gruppe auf dem Land, wo 5 andere Süchtige leben, zusammen mit einer Therapeutin, und dort durfte ich dann bleiben sozusagen. Ich musste natürlich beweisen, dass ich clean bin. Das wurde dann festgestellt, man durch Blut- und Urinproben sozusagen.
Hast gearbeitet dann?
Genau, ich habe dann, und weil du mich ja eben gefragt hast, was mein schönster Moment war, war tatsächlich, als ich habe mich dann entschieden, was mache ich denn jetzt so? Ja, ich habe dann überlegt, soll ich als Dachdecker arbeiten? Nee, ich war noch zu schwach dafür. Dann habe ich gedacht, komm, mach mal irgendwie was mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Und dann habe ich gesehen, dass es dort eine Einrichtung gibt, ganz in der Nähe, und dann habe ich gefragt, ob ich bei denen ein Praktikum machen darf, und die haben gesagt, ja, das darfst du, und dann bin ich da voll aufgegangen. Also mir hat es so gut getan mit diesen, auch wenn sie körper- und geistig behindert waren, hatte ich keinerlei Berührungsängste. Und dann haben die mich gefragt, hey Luigi, hast du nicht Lust, eine Ausbildung zu machen? Und ich, ja, warum nicht? So, und eins hat dem anderen irgendwie wohlwollend das gegeben, sozusagen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr?
Oh Gott.
Reden wir, also schon 30 oder so?
Nein, fast 30. Und weißt du, das Ganze ist allerdings daran gescheitert. Ich hatte mich dann in eine Frau verliebt in meiner Klasse. Also ich habe dann die Ausbildung angefangen als Heilerziehungspfleger. Und wir sind dann auseinander und sie ist dann mit jemand anderem in meiner Klasse zusammengekommen, was jetzt...
Es ist das Härteste. Jemand anders aus der Klasse.
Es gibt aber was noch Härteres. Und zwar, Biggie hatte die gleiche Ausbildung gemacht. Sie war nur ein Semester vor mir, wurde zurückgestuft und kam in meine Klasse. Und das war mir einfach zu viel. 2 Ex-Frauen in einer Klasse und dann noch die Kränkung mit dem anderen. Das war nichts für mich. Und dann bin ich raus. Und aber Gott sei Dank ohne Drama und ohne Drogen nehmen. Habe ich dann eben gesagt, okay, ich rufe da bei einer Dachdeckerei an, weil ich wusste, Dachdecker werden immer gesucht. Ja. Dann habe ich gefragt, hey, habt ihr Bedarf? Und ja, komm vorbei. Und dann habe ich dort gejobbt und ich habe dort auch eine Ausbildung angefangen, weil ich wollte endlich mal den Meisterschein machen sozusagen. Und also mein Sponsor, musst du wissen, Sponsor ist sowas wie einer, der dir hilft bei der Selbsthilfegruppe.
Okay,
also,
so ein Pate quasi.
Genau, sowas. Aber keiner, der dir Geld gibt, sondern der dich mental und so weiter. Yeah. Und der war eben Dachdeckermeister und der hat mich dahin getrieben, hat gesagt, Mensch, komm, mach den Meister, mach die Ausbildung erst. Und dann habe ich da angefangen, aber das war dann auch nichts, weil das war dann alles zu viel. Und dann tatsächlich habe ich dann was angefangen, was dann auch damit zu tun hat, dass ich dann eben Fotograf geworden bin.
Und sag mal, zu dem Zeitpunkt, als die Biggie in deine Klasse kam, warst du da schon Vater? Schon, oder?
Ja, ja.
Denn Biggie war ursprünglich deine Erzieherin.
Genau.
Also, und du hast ein Verhältnis mit einer Erzieherin. Du hast es geschrieben, deswegen spreche ich es jetzt aus.
Ja.
Also, hat sie dafür Ärger nochmal bekommen? Denn es ist ja strafbar, streng genommen.
Ja,
aber es verjährt.
Genau, du musst wissen, der einzige Unterschied war, ich war schon volljährig, aber ich war ja trotzdem im Heim geblieben.
Genau, und sie ist ja Schutzbefohlener.
Genau.
Du warst ihr Schutzbefohlener.
Genau, und das war weniger dramatisch. Also wenn ich jetzt noch unter 18 gewesen wäre, dann hätte man einen Strick draus ziehen müssen, drehen müssen, meine ich. Aber so, es war das Natürlichste, was es gibt auf der Welt. Ja, man verliebt sich ineinander und es war einfach ein Moment. Und klar, in dem Moment war sie meine Erzieherin und klar war, sie war 10 Jahre älter als ich. Und nur schade, dass das alles irgendwie zum Scheitern verurteilt gewesen ist. Ja, und das war natürlich dann auch nochmal ein harter Schlag für mich. Und das Ganze hat dann auch dazu geführt, dass ich eben in diese Drogensucht abgerutscht bin.
Das war davor. Sie ist schwanger geworden.
Genau.
Sie hat das Kind bekommen. Du hast selber geschrieben, als Vater war ich ein Versager.
Absolut.
Was ist die Beziehung heute zu Amelie, deiner Tochter, von Biggie jetzt, also von früher?
Wir haben ein ambivalentes Verhältnis. Es gibt Phasen, da war es wunderbar, wo sie noch kleiner war, war es schwierig, weil sie natürlich Erwartungen hatte und die konnte ich nicht immer erfüllen, obwohl ich clean war. Ich hatte auch für den Unterhalt konnte ich kaum sorgen. Ich habe mich zwar bemüht, irgendwie das Geld zusammenzukratzen, aber es hat einfach vorne und hinten gefehlt bei mir. Und ich war noch nicht so stabil einfach im Leben gestanden oder solide im Leben gestanden. Und dadurch hatten wir nie die Chance gehabt, eine Beziehung aufzubauen miteinander. Also es waren immer so kleine Etappen und dann war wieder Funkstille, dann wieder so kleine Etappen. Und die sind heute auch noch da. Also das heißt, sie ist zwar älter geworden, aber sie hat so viele Fragen noch. Und sie hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, Vater, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Vielleicht habe ich die Chance, dich jetzt ein bisschen besser kennenzulernen einfach. Und
hat sie es gelesen schon?
Noch nicht.
Noch nicht, okay.
Du musst wissen, und sie ist auch heute Sozialpädagogin und arbeitet in dem Heim, wo ich gewesen bin. Ja. In dem Jugendhof in Hasloch. Und das wurde mir die Tage noch mal bewusst. Ich war nämlich dort gewesen. Sie war nicht da, das hätte ich auch nicht, also ne, das war, ne. Aber das musst du dir mal vor Augen halten, ja. Und was du wissen musst, ist, also sie ist nach wie vor meine Tochter und ich liebe sie über alles, ja. Aber ich muss erst noch mehr lernen, mit dieser Rolle umzugehen, eben von, ich muss sie natürlich berücksichtigen und respektieren und akzeptieren, was ihre Bedürfnisse sind. Und wie gesagt, und ich versuche natürlich immer wieder, und oftmals ging es schief in der Vergangenheit, aber ich bin nach wie vor offen, und wenn es nochmal schief geht, dann ist es halt so, ja, dann genieße ich einfach den Moment, den wir haben. Und
aber ihr seht euch ab und zu mal.
Ja, das letzte Mal haben wir uns, ich glaube, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gesehen.
Ah, ist ja doch schon lange her.
Ja, es ist leider so.
Aber okay, du warst halt als Vater nicht da. Deswegen bist du schon eine Person, zu der einfach eine Distanz besteht. Ne? Du warst nicht der Vater.
Genau. Und das tut mir auch leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich versuche nicht daran zu zerbrechen. Also das ist auch ganz wichtig. Sondern einfach bereit zu sein und Ja zu sagen zu dem. Ja? Und Ja zu sagen, okay, ich habe extrem viele Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber es ist kein Verbrechen, sich dem zu stellen, zu sagen, okay, es ist alles gut, aber ich bin trotzdem ich sozusagen.
Und du bist wirklich, und das war nicht selbstverständlich, du bist deinen Weg gegangen heute. Sag mir noch ganz kurz, bevor wir nach Monnem kommen, hier weißt du, deine Heimatstadt auch heutzutage, wie hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern entwickelt? Also dein Vater ist irgendwann verstorben. Aber für deine Mutter hast du großen Respekt, oder?
Du musst wissen, beide habe ich ja nie wirklich verraten. Weißt du, ich habe sie weder bei der Polizei verraten, noch bei irgendwas. Es war natürlich furchtbar und natürlich ist es auch jetzt ein bisschen schwierig, vor allem für meine Mutter, weil sie hat mitbekommen, dass ich eben offen bin und auch offen darüber schreiben werde.
Die lebt noch, ne? Deine Mutter lebt noch.
Der Vater ist leider verstorben. Was heißt leider? Er hat halt auch, ist an dem Drogen, nicht an den Drogen, am Alkohol. Und an dem hohen Zigarettenkonsum eben. Bei der Mutter ist es so, ich respektiere sie nach wie vor. Sie ist nach wie vor meine Mama. Aber ich habe kein herzliches Verhältnis zu ihr, also sondern es ist so auf Distanz aufgebaut. Und
sie konnte dich nicht beschützen.
Genau.
Das wiegt natürlich total schwer.
Aber ich mache ihr keinen Vorwurf, weißt du, ich mach das nicht, sondern sie hat es schwer genug und sie es ist nicht einfach für sie und es ist okay, ja. Aber ich brauche meinen Raum. Ich helfe ihr auch, ja. Vor kurzem war es wieder soweit, dann musste ich reinspringen finanziell und dann habe ich das einfach gemacht, ohne zu hinterfragen, ja. Also das mache ich dann einfach, weil wie gesagt, das ist nach wie vor meine Mama.
Ihr seht euch auch ab und zu.
Ganz selten, aber wir sehen uns.
Gibt es Weihnachten? Nein.
Nein, besucht natürlich man? Nicht.
Nein.
Also es ist wirklich ganz selten und witzigerweise oder interessanterweise meine andere Tochter, meine kleine Tochter, die Lotta.
Die Lotta.
Die hat da so ein bisschen Leben reingebracht, dadurch, dass sie dann neugierig war.
Ja, und die ist zwölf, ja, ne? Und hat ja die Großmutter.
Genau, auch, und sie wollte das alles kennenlernen und ich wollte eins nicht wieder tun, kleinen Kindern irgendwie, also ich wollte sie nicht enttäuschen. Dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe dann gesagt, komm Lotta, jetzt lernen wir mal die Oma kennen. Oder ich habe sie auch ganz früh hingebracht und so. Und Lotta hat wunderbare Cousinen und Cousins von meinen anderen Geschwistern. Ja. Und mit einer ist sie ganz besonders, mit der Juliana, da sind die sind ein Herz und eine Seele. Und das ist, weißt du, das macht mir natürlich auch Freude, dass eben über meine Tochter eben dieses Familiending aufrechterhalten wird. Und dann mache ich eben, ich bin nicht verbittert, weißt du, ich hab da losgelassen. Ich hätte jeden Grund dazu, verbittert zu sein und in meine Ecke zu kriechen und streng zu sein. Aber hey, ab und zu habe ich dann überlegt, mach doch Kompromisse. Ich glaube, Kompromisse werden dir helfen, Luigi.
Das ist toll. Und was mich dann ja auch schon fast schockiert hat, deine Mutter ist ja mit 15 Jahren quasi deinem Vater versprochen worden und ist mit ihm, und er war 16, schon Richtung Deutschland. Ja, ne? In diesem jungen Alter. Und dann kam ein Kind nach dem anderen, auch aus religiösen Gründen. Ne?
Also es war jetzt nicht so streng religiös, weißt du, also es war jetzt kein...
Aber es wurde nicht verhütet.
Ja, klar.
Das durfte nicht. Also es durfte nicht verhütet werden.
Ja, heute sehen wir das natürlich...
Das ist für mich schon religiös, ehrlich gesagt.
Das ist natürlich, weißt du, heute sehen wir da ganz anders da drauf, aber damals war das eben so, ja, und damals waren eben andere Sachen einfach wichtig, ja, und ich bin auch überzeugt, dass die glücklich mal waren miteinander, vielleicht einen kurzen Moment oder so, ja, weil jetzt so jetzt ganz ohne Gefühle sind die da nicht rangegangen, glaube ich. Und ich denke, das andere war einfach diese Überforderung. Ich denke heute, dass beide Eltern eben einfach mit der Situation erstmal zu Hause überfordert waren und dann mit der Situation hierher nach Deutschland zu kommen. Und deswegen, weißt du, bin ich auch so wütend auf die heutige Politik manchmal, oder ich kann das nicht mehr hören, diese Integration. Nein, es sind keine Räume da. Es werden keine Räume geschaffen, wo man wirklich den Menschen, die zu uns kommen, eben, jetzt ist es ein bisschen anders da, aber damals hat man an so Sachen nicht mehr gedacht, irgendwie einfach mal so grundlegende Sachen zu machen, wie die Sprache zu lernen, ja, Gleichberechtigung zu üben, ja, zu sagen, hey, oder wir kümmern uns mal, ja, wir gucken mal, wir nehmen den mal an die Hand, mein Vater, ja, weil ich glaube, er, wenn er da die Räume bekommen hätte oder man hätte ihn an der Hand genommen irgendwie, nur nicht ständig, sondern nur so ein bisschen, dann glaube ich, wäre das ganz anders da gelaufen bei uns. Dann hätte ich mich natürlich hinsetzen können und sagen können, was für ein toller, glorreicher, heldenhafter Gastarbeiterjunge ich bin, ja, also ne, so nach dem Motto. Ja. Aber
ich überlege gerade immer, so rückblickend, man erkennt es ja auch heute an, dass man die Gastarbeiterfamilien komplett alleine gelassen hat, auch in ihrer Bubble. Nicht wie Aussätzige, aber es gab keine Vermischung, wirklich. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das höre, was hätte man machen können? Was wäre praktisch gewesen? Was wäre toll gewesen?
Ich sag dir mal ein Beispiel. Guck mal, ich lebe ja jetzt seit 25 Jahren hier in Mannheim und ich gehe gerne in Kontakt mit den Altmannheimern sozusagen, weil ich diesen Dialekt einfach liebe hier, weißt du so. Und dann höre ich mir das an eben und dann auch die älteren Leute, die schimpfen dann auch. Weißt du, Luigi, früher gab es hier einen Kümmerer, ja, also in unserem Bezirk. Hier gab es einen Kümmerer. Das war jemand, der sich gekümmert hat um die Anliegen seiner Nachbarn, seiner Freunde, Kollegen. Und der hat eben Probleme einfach auch mitgelöst sozusagen, ja. Und die gab es in verschiedenen Stadtteilen hier. Und solche Traditionen werden aufgegeben. Oder so Sachen wie, weißt du, ich kann mich noch erinnern, da hat er mir erzählt, Luigi, hier gab es von der Partei gab es immer Stadtfeste, ja, also so Feste. Da war es nicht wichtig, dass irgendein, weißt du, dass die Presse da war oder sowas, sondern die haben, weißt du, und wenn es nur Bratwurst war und eine, weißt du, so ein Karussell, was sie da hingestellt haben, und ein paar Tische und ein bisschen Bier, Limo und Cola, weißt du, um einfach in Berührung zu kommen miteinander, weißt du, und das sind alles Dinge, die hätte man, das war damals so in der deutschen Community eher so ein bisschen auch vermischelt, ich kann mich noch erinnern, ich habe da auch mal teilgenommen an das eine, andere Ding, also das ist natürlich widerlich, weißt du, wenn dann der so Politiker, so dicke Politiker, der so die in die Backen kneifen irgendwie, weißt du, so.
Oh Gott, und, hat und, mal
und,
einer.
Und ja, ja. Und
der kleine Luigi.
Weißt du, und dir so eine Bratwurst irgendwie in die Hand.
Oh Gott.
Aber weißt du, aber solche Sachen, die führen dazu, dass Verbindungen entstehen, weißt du, und wie gesagt, und das hätte man noch intensiver machen können, weißt du, aber es war natürlich alles auf Leistung ausgerichtet. Das war ja so, die Leute wurden ja gebraucht, auch zum Arbeiten. Und man hat nicht lange überlegt oder viel zu wenig überlegt, was entsteht dabei. Es waren ja jetzt nicht sofort Soziologen zur Stelle, die haben dann groß aufgezeichnet, welche Probleme das mit sich führt, sondern die wurden ihrem Schicksal selber überlassen. Und Christian, bitte lass mich sagen, dass auch da bin ich nicht der Einzige, der sowas erlebt hat. Da gibt es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende andere, die Ähnliches wie ich erleben mussten oder noch schlimmer, weißt du? Also ganz furchtbar. Und das ist eben das Resultat einer geformten Sache sozusagen. Und die war deswegen geformt, weil man hat die Leute geholt und hat sie sich selber überlassen sozusagen. Und das kreide ich so ein bisschen auch der Bundesrepublik an. Ja?
Hinterher ist man schlauer. Heute natürlich. Weiß man, hätten wir anders machen müssen.
Natürlich, aber ich bin überzeugt, dass man das heute auch noch anders da machen kann. Ja. Und deswegen ziehe ich dann einfach auch mal los und kritisiere dann einfach auch mal, wie heute den Bundeskanzler, ja, dass das unsäglich ist, was da gerade stattfindet. Auch diese ganze Diskussion. Und das verursacht Verunsicherung. Und wenn du verunsichert bist, auch in einer Familie, dann kann das Probleme mit sich führen. Und wenn dann eine Familie nicht stabil genug ist, um das alles aufzufangen, dann kommt die Gewalt, wenn sie nicht schon da ist. Und dann wird's doof, sage ich dir.
Mittlerweile ist Mannheim seit vielen, vielen Jahren deine Heimat. Du hast diese Stadt aber zunächst mal gehasst. Ja, du hast es so schön formuliert. Macht einen auf Edelhure, ist aber nur eine billige Hafennutte. So, das war deine Position. Oh. Sind dir die Worte unangenehm? Also du hast sie selber nochmal zitiert, aber es geht ja auch um Offenheit und Ehrlichkeit. Ne?
Ja, das war mir ja generell wichtig, dass ich das bleibe einfach, ja, weil ich eben das Bedürfnis habe, mich mitzuteilen und es war aber auch so, ja, es war so mein erster Eindruck und ich bin nun mal kein intellektueller Mensch, der das jetzt anders da formuliert hätte oder so, ja, sondern ich liebe es einfach auch, die Dinge direkt zu sagen, ja, und der eine oder andere wird sich jetzt daran ärgern oder keine Ahnung, aber das ist mir egal, aber es war keine Liebe auf dem ersten Blick mit Mannheim, das muss ich schon zugeben.
Es ist bestimmt selten. Bei dieser Stadt. Ich glaube, lieber auf den ersten Blick, dafür ist die Stadt nicht gemacht.
Nein, aber auf den zweiten Blick auf jeden Fall. Und dafür bin ich schon sowas wie so ein kleiner Lokalpatriot geworden. Ja, also ich liebe Mannheim sehr. Mhm. Ich verdanke Mannheim sehr, sehr viel. Aber auch den vielen Menschen verdanke ich hier sehr viel.
Wo hast du angefangen zu fotografieren? Also ich meine, du hast ja wahnsinnig viele Jobs, muss man sagen, auch in der Zwischenzeit dann, als du auf die Beine gekommen bist, als du deinen Weg gefunden hast. Du hast ja unglaublich viele Jobs gehabt. Dachdecker hast du gerade schon erwähnt, ich weiß nicht, Straßenbauer.
Türsteher,
Fensterputzer.
Genau. Weißt du, mir war eins wichtig irgendwie, und zwar klarzukommen. Weißt du, klarzukommen, keine Abhängigkeiten zu haben, auch zu keinen Behörden. Und deswegen habe ich diese Jobs gemacht, ganz einfach. Die habe ich schon früher auch gemacht, aber hier habe ich noch mehr gemacht sozusagen. Ja. Und manchmal kamen ja Jobs, die kamen ja so von jetzt auf nachher. Ja? Also wie zum Beispiel, ich konnte schon vorher Fenster putzen und ich gehe immer, bevor ich als Türsteher gearbeitet abends, bin ich immer zum Bodo in sein Café gegangen und habe dort meinen Kaffee und mein Brötchen gegessen. Und der hat sich furchtbar über die schmutzigen Fenster aufgeregt, weil der Fensterputzer das nicht gut hingekriegt hat. Und dann habe ich gedacht, komm, dann mache ich dir's eben. Ja? Und er war total happy, ja, weil der hat saubere Scheiben geliebt, so wie ich es ja liebe auch, weißt du. Und das hat sich dann rumgesprochen in dem Moment. Also weißt du, die Amerikaner sagen, it was not a big deal, ja, so, also ich habe dann einfach gemacht, weißt du, so, klar. Und habe gedacht, komm, Bodo, gib mir, und dann ging es ums Bezahlen, sage ich, Bodo, weißt du was, immer, mach mir, weißt du, keine Kohle, gib mir immer was zu essen, was zu trinken und dann ist gut, ja, so, und er wollte es dann regelmäßig haben, gesagt, okay, Deal, machen wir so. Und dann hat es der Mammut mitgekriegt von gegenüber, vom Café Ritz. Dann hat es der Adonis mitgekriegt von einem anderen Café und dann der Florian von dem Café. Und dann hatte ich innerhalb von 2 Stunden hatte ich 6 oder 7 Cafés, wo ich dann die Fenster geputzt habe irgendwie. Was ja nicht meine Absicht war, weißt du, sondern ich habe dann gedacht, gut, ist eine geile Gelegenheit, dann macht es halt eben, weißt du. Und genau, aber was ich dir sagen möchte ist.
Und wenn wir kurz Brillenvergleich machen, ich glaube, deine Brille ist besser geputzt als meine. meine, oder?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Wobei der Unterschied ist, ich brauche meine Brille.
Ich eben nicht.
Und du brauchst sie nicht. Du hast wirklich nur Fensterglas drin.
Genau,
genau. Und du hast diese markante schwarze Brille. Du hast es so schön formuliert, glaube ich, wie so die Umrandung einer Traueranzeige. Ja, so dicke Balken. Also so eine dicke, fette hast du.
Ich habe mehrere Brillen. Und ich
warum?
Warum?
Genau, was gibt dir diese Brille? Was gibt dir die Brille?
Weißt du, das ist so ein Tick. Und ich glaube, ich darf auch einen Tick haben, weißt du so. Und
jeder.
Und ich liebe es einfach, weil ich das interessant finde, weil ich das spannend finde. Und ich habe so das Gefühl, man sieht so ein bisschen besser aus irgendwie. So.
Ey, ich denke das mittlerweile auch. Früher war es mir peinlich, eine Brille zu haben. Ja, ich habe die erst mit 18 bekommen.
Okay.
Und heute finde ich Gesichter ohne Brillen total langweilig. Und ich finde Brillen total klasse.
Und ich finde die Modelle halt einfach ziemlich cool, weißt du so. Ich habe so eine Breite irgendwie auch. Und ich... Also weißt du, als ich dann, keine Ahnung, wenn ich dann manchmal so durch die Welt tingle und also mir macht es einfach Spaß, dieses Verkleiden einfach auch und deswegen, also.
Gibt es Sicherheit? Kann man sich dahinter verstecken oder ist es ein Statement oder?
Ich glaube, das ist alles irgendwie. Es ist Sicherheit, Statement irgendwie, vielleicht auch ganz praktisch, weil man schlägt ja keinen Brillenträger.
Clever. Du bist halt der Cleverle.
Genau, nein, aber das ist auch, vielleicht hat es was mit Bewusstsein zu tun für Kleidung irgendwie, für Aussehen, für Stil irgendwie. Und das macht mir große Freude, ja. Ich bin ja auch einer derjenigen, der ja unheimlich viel Geld für Klamotten ausgibt. Also ist nun mal leider so. Und weißt du warum? Weil ich früher kein Geld hatte, um Klamotten haben zu dürfen, weißt du, deswegen, das, was ich habe, das gönne ich mir dann einfach, weißt du, und dann sage ich mir, hey, obwohl Cora, meine Frau, oft schimpft, sagt sie, Mensch, musst du jetzt nicht immer die 10. Jacke haben, so, und aber dann sage ich, Coraline, ich mag das doch bitte, ja, so, ja. Und dann drückt sie die Augen zu.
So, ich hatte dich unterbrochen, wir waren noch bei den Cafés.
Ah, okay.
Ja, Entschuldigung.
Genau, und bei den Cafés war es eben so, dass ich dort dann eben die Fenster geputzt habe und eins gibt dem anderen und da habe ich auch eben auch, ich war einfach tüchtig, weißt du so, das ist mir heute sehr wichtig, tüchtig zu sein. Ich liebe übrigens das Wort tüchtig sein.
Tüchtig?
Das,
okay, wie heißt das auf Italienisch?
Oh Gott.
Diligente vielleicht? Ist das sowas Ähnliches? Nee, tüchtig.
Tüchtig.
Oder ist es gar was Deutsches? Nein.
Ich glaube, es ist was Deutsches. Ja? Oh Gott, jetzt hast du mich aber erwischt. Aber das liegt daran, weil ich nicht wirklich gut Italienisch spreche und tüchtig sein. Und deswegen, weißt du, das war mir auch egal, was die anderen Menschen denken, weißt du. Und das Fotografieren, das war dann so, dass ich dann eben, weißt du, als ich dann anfing zu fotografieren später, war es ja so, dass ich meine ersten Ergebnisse dem Bodo gezeigt habe. Und der Bodo ist dann total durchgedreht und hat gesagt, Mensch, das ist super und so. Und das habe ich habe gedacht, der sagt das jetzt nur, um mir Gutes zu tun sozusagen.
Und da hattest du schon eine Kamera gekauft.
Genau, ich hatte mir eine Kamera gekauft. Und
warum eigentlich?
Pass auf, die war im Angebot. Weißt du, die war im Angebot.
Das lieben Deutsche.
Ja, genau. So einer bin ich eben, weißt du so. Und ich habe mir eingebildet, Christian, dass ich das kann. Weißt du, so, ich habe gewusst, ich kann das. Es ist wie wenn man Klaviermusik hört, weißt du?
Ja.
Also und man stellt sich vor, das ist so schön, das kann ich auch.
Wir denken alle, wir können fotografieren.
Und Klavier spielen, weißt du so. Und alles andere war der Fall, weißt du? Ich habe dann eben diese Kamera gekauft. Ich weiß noch so um die 100 Euro irgendwie. Es war eine ganz einfache analoge Kamera und wollte so, weißt du, so wie die Street-Art-Fotografen wollte ich dann loslegen hier in Mannheim, weißt du, so richtig so. Und ich habe mir dann einen Film gekauft und den habe ich dann eingelegt und dann, weißt du, musste man damals noch ein paar Tage warten, bis das entwickelt worden ist und dann bin ich dorthin und ich habe mich so gefreut und der die entwickelt hat, der hat mir die dann ausgehändigt, habe dann irgendwie ein paar Euro 50 bezahlt und dann war das aber alles andere als gut. Das war eine Vollkatastrophe. Es war kein einziges Bild, was scharf war oder irgendwas mit Streetfotografie zu tun gehabt haben. Man hätte das vielleicht für abstrakte Kunst irgendwie vielleicht noch verkaufen können, weißt du so.
Ja.
Aber selbst da war es, glaube ich, zu doof, ja, und zu schlecht. Und ich war völlig frustriert, musst du wissen. Ich war völlig frustriert. Ich habe dann wirklich, bin dann original von dem Fotoladen, bin ich in den anderen Laden, habe gesagt, pass auf, ich möchte diese Kamera wieder zurückgeben. Dann sagt er zu mir, Luigi, das geht nicht. Das war ein Angebot und das dürfen wir nicht. Und ich so, nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und hab dann Rabatz gemacht, ne? Dann war es so, ich bin dann total frustriert nach Hause und meine damalige Freundin, die Silvia, wir hatten sowieso geguckt im Büchlein der Volkshochschulkurse, weil ich nach Kursen gesucht habe in Englisch und in Deutsch, weil ich da Schwachstellen hatte für meine Ausbildung als Mediengestalter. Ja. Und dann schlagen wir so eine Seite auf, Grundkurs Fotografie. Und ich so, okay. Und dann, also ich weiß nicht, ob Silvia das bewusst gemacht hat, weil sie mich dann so ein bisschen gepiekst hat, so nach dem Motto, na du Fotograf, was wäre, ne, so den Weg mal zu gehen sozusagen. Und ich war dann so, weißt du, so aufgewühlt und so, wo ich dann gedacht habe, also jetzt verliere ich nicht mein Gesicht. Und dann habe ich dort angerufen, habe mich sofort angemeldet und habe eben, wie gesagt, die Grundlagen der Fotografie kennengelernt. Ich weiß noch, beim Herrn Meier, und da waren 3 oder 4 Hausfrauen und 2 Studentinnen da. Also ich war der einzigste Mann. Und da wurden mir die Grundlagen der Fotografie beigebracht. Und das hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht.
Wie toll. Und du hast dann ja deine erste Ausstellung gehabt in Mannheim irgendwann mal im Odeon. Also der Türsteher, der Fensterputzer macht eine Ausstellung.
Das war natürlich wunderbar für die Leute, Christian, weißt du, weil das hatte so was Amerikanisches, weißt du, so oh, wow, der Luigi, weißt du, so. Aber ich war selber überrascht, dass so viele Menschen dann gekommen sind. Weißt du, die Hütte war bumsvoll. Es hat sich eine lange Schlange gebildet vor dem Kaffee. Gut, das Kaffee war jetzt nicht besonders groß, muss man auch dazu sagen.
Egal.
Aber es war toll, weißt du. Und ich war schwer beeindruckt. Hab gedacht, ey, die kommen wegen Bier oder was, weißt du so.
Und du hättest verkaufen können sogar Bilder.
Hab ich ja, aber alles zum Produktionspreis, zum Selbstkostenpreis.
Und warum?
Weil ich hatte keine Ahnung. Ich war nur so geflecht, dass die eben, die kaufen, die sind interessiert an meine Arbeit irgendwie, weißt du so. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, gib mir ein bisschen Geld, ich lasse das jetzt für dich machen, weißt du so. Und ich habe geschuftet, um das alles irgendwie hinzukriegen. Ich habe wirklich keinen einzigen Cent verdient. Im Gegenteil, ich habe sogar draufgelegt. Aber ich war so schwer beeindruckt, dass diese Menschen Interesse gezeigt haben für meine Arbeit. Und dann bin ich so hingeschleudert worden, weißt du, so. Ich hab dann gedacht, oh, ich war so euphorisiert und war so gepusht einfach, ja, dass ich gedacht habe, ich mache da jetzt weiter. Ja. Und dann habe ich so rechts und links so ein bisschen auch ein paar Sachen aus den Augen verloren und dann habe ich mich nach und nach der Fotografie gewidmet und mir war aber klar, dass dieser Weg es wurde mir bewusst geworden, dass es kein einfacher Weg ist, weißt du, nur von der Fotografie zu leben, aber da kamen mir ja die Jobs zugute, die ich gemacht habe, weißt du, ich habe dann, keine Ahnung, ich habe Dächer gedeckt vormittags und nachmittags habe ich irgendwelche Hochzeiten fotografiert, weißt du, und so habe ich
und damit verdient man Geld,
genau.
Hochzeiten, auch heute noch.
Und so habe ich mich durch die Sachen geschlagen, ganz einfach, weißt du. Und für mich war das völlig okay. Und für mich war klar, ich würde gern weitermachen. Und da habe ich dann so die ersten weiteren Projekte erfunden. Und dann fing das alles irgendwie an, weißt du, so eben seinen Lauf zu nehmen.
Aber weißt du, was ich interessant fand? Du hast ja auch geschrieben, dir wurde irgendwann mal ein fester Job angeboten mit 3.000. Ich weiß nicht, ob D-Mark oder Euro damals, eins von beiden.
Ja.
Und das wolltest du aber nicht.
Nein, ich wollte frei sein, weißt du? Ich wollte frei sein, weil mir das unheimlich Spaß gemacht hat. Es war hart. Oftmals hatte ich wenig Geld am Tag gehabt. Also ich weiß noch, manchmal hatte ich nur 1 Euro oder 2 übrig, aber ich wusste, wie mir zu helfen. Ja, ich wusste, wie man mit 2 oder mit 1 Euro am Tag klarkommt. Ja, ich bin zu Penny und dann habe ich mir erstmal eine Packung Bierwurst gekauft. Die habe ich geliebt, weißt du, diese abgepackte. Heute finde ich es ja total eklig, aber damals. Und diese Aufbackbrötchen, weißt du, so für ein paar Cent so und dann habe ich mir das eingeteilt. 2 Brötchen morgens, 2 Brötchen mittags und 2 Brötchen abends. Und das war dann auch okay. Oder manchmal hatte ich dann so viel Geld, dass ich mir dann davon andere Dinge gekauft habe, weißt du?
Du wolltest aber auch immer so ein bisschen der Rebell bleiben, oder? Wie groß war die Angst, viel zu bürgerlich zu werden plötzlich, also so gesettelt zu sein? Der Rebell hat dir auch gefallen dann irgendwie, oder?
Ja.
Oder es, heute noch.
Es ist ja nach wie vor so, dass ich so eine Rolle einnehme, ja. Und man wächst ja auch so ein bisschen rein, weißt du so. Also damals war es klar, dass ich ein Außenseiter bin. Und heute könnte ich natürlich jetzt auch einer auf gut bürgerlich machen und könnte mit Cora könnten wir irgendwo in einer schicken Vorstadt wohnen und könnten uns da unser Haus abbezahlen und all solche typischen Tugenden, sage ich mal, ja. Aber nee, ich habe immer noch große Freude, der zu sein, der ich wirklich bin, sozusagen. Und das, weißt du was, Christian, und das hält mich so ein bisschen auch auf dem Boden, weißt du, so, und das ist gut. Manchmal ist es schwierig und manchmal ist es doof, aber es ist, weißt du, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, weißt du? Und das ist so eine Freiheit für mich, dass ich das genieße, weißt du. Manchmal habe ich Ängste, klar, wie jeder auch, geht das alles gut und
ja,
wie und
ja, was. Welche Ängste sind das?
Naja, Existenzängste und
tatsächlich.
So.
Tatsächlich, ja, aber mittlerweile bist du doch so, jetzt muss ich schon das Wort arriviert benutzen, natürlich so weltweit anerkannt. Also.
Aber es ist trotzdem Arbeit, weißt du, und es muss ja nur was passieren, wenn es doof wird oder so, weißt du. Wie gesagt, diese Ängste, diese Angst vor Zerbrechen ist nach wie vor da. Das ist ja noch das Resultat aus meiner Kindheit einfach oder aus meiner Jugend einfach. Das geht wirklich alles gut, so diese Selbstzweifel, weißt du?
Und dieses Urvertrauen unter Umständen, genau. Natürlich.
Und deswegen habe ich ja noch heute Kontakt zu meiner Mel, meiner Therapeutin.
Ja.
Und die holt mich da immer wieder ab. Ja, die sagt dann so Sachen, na, haben wir wieder Angst im Leben, Luigi? Haben wir wieder Angst? Brauchst keine Angst zu haben.
Die nimmt dich nicht ernst, die Therapeutin.
Ja, aber sie kennt mich so gut und auch, ja. Ich habe auch das große Glück, noch mit einer anderen Therapeutin zu arbeiten und das kann ich nur empfehlen. Also macht das bitte.
Wenn man das Glück hat, eine zu bekommen. Wir reden jetzt gleich natürlich auch noch über deine großen Porträts gegen das Vergessen. Auch da gab es in Wien zum Beispiel Anschläge auf diese Porträts. Du hast auch teilweise Angst gehabt. Also das ist ein Akt der Gewalt auch. Mhm. Wer weiß, es könnte sich auch persönlich gegen dich richten. Und du hast geschrieben auch in deinem Buch, es gäbe viele Gründe, Angst zu haben. Aber ich habe es abgelehnt, Angst zu haben. Wie schaffst du das?
Weißt du, ich bin auch nur ein Mensch, ja, und ich darf heute sagen, ich habe in dem Projekt auch unheimlich viel gelernt, ja, unheimlich viel Zwischenmenschliches gelernt. Und eine besondere Lektion für mich war eben auch, durch die Angst durchzugehen und zu sagen, ich habe keine Angst, ja, ich habe Respekt, das ist okay, aber du darfst keine Angst haben vor gewissen Situationen. Die Angst ist doch irgendwo da, aber es gibt manchmal so Sachen, wo mir es hilft, eben mich hinzustellen, auf beiden Füßen zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Angst und gehe da durch.
Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt?
Vor ein paar Tagen, weil das Finanzamt prüft mich gerade.
Aber da läuft doch alles mit rechten Dingen ab,
ja,
oder
nicht? Ja, ja,
du
natürlich.
Brauchst keine Angst haben.
Ja, aber das sind,
Luigi,
so, das sind so Urängste. Ja, so. Ich hab dann wirklich meinen Steuerberater, Micha, habe ich gesagt, Micha, können die mich verhaften oder so? Weil mir sind ganz doofe Fehler passiert. Sagt er, nein, da hat er sich totgelacht. So. Und, aber das sind so, weißt du, so diese Urängste, ja, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube aber, Christian, das ist so ein, weißt du, das ist so ein typisches Kanackending. Ja, also andere, also ich sage das jetzt mal so, die sind genauso, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Polizei ist was Furchtbares, weißt du, oder Behörden, weißt du? Ja. Das ist so eine, man hat regelrecht so eine Ehrfurcht davor, weißt du?
Und du bist immerhin aufgewachsen. Ich kenne das von all meinen Freunden, die in den letzten 10 Jahren einfach nach Deutschland geflüchtet sind. Ja. Auch von denen weiß ich, diese Ehrfurcht vor der Polizei, auch diese Angst, auch nur einen furchtbar. Fehler zu machen und eventuell des Landes verwiesen zu werden. Aber du bist geboren in diesem Land.
Ja, ja, aber ich bin kein deutscher Staatsbürger, weißt du?
So. Wie kommt das? Warum nicht? Was ist los?
Das Ding ist, das ist, eigentlich ist es total verrückt. Und zwar, als ich geboren worden bin, wird man angemeldet. Ja, und der dafür verantwortlich war, das war ein deutscher Beamter, der hat meinen Namen falsch geschrieben. Der hat Luigi mit 2G geschrieben und statt Toscano hat er mich Toscana geschrieben und noch dazu mit K sozusagen. Mhm. So, die Italiener haben alles richtig gemacht, logisch. Ja. Und irgendwann hat mich der damalige Oberbürgermeister, dessen Referent, hat mich gebeten, Mensch Luigi, jetzt wird es aber Zeit, dass du Deutscher wirst. Und Und habe gesagt, hey, das wird nicht gehen, weil eben dieser Verfahrensfehler drin ist.
Aber wieso kann man dann kein Deutscher werden?
Ja, pass auf, das will ich dir gerade erklären. Und zwar ist es so, ich kann es werden, jederzeit. Allerdings müsste ich dafür sorgen, dass die Geburtsurkunde korrigiert wird. Das liegt in meiner Verantwortung. Also müsste ich zunächst einmal in das Dorf von meinem Vater, in das Dorf von meiner Mutter reisen, müsste mir dort die Papiere geben lassen. Die müsste ich dort amtlich beglaubigen lassen, was schon mal sehr viel Geld kostet. Die gleiche Prozedur müsste ich dann hier in Deutschland machen. Das heißt, ich müsste vorneweg vielleicht 5.000 bis 6.000 Euro für die ganzen Verwaltungsgebühren ausgeben. Und
aber man kann doch auch seinen Namen ändern.
Ja,
das geht doch.
Ja, ja, aber das ich habe denen ja auch angeboten, hey, hier ist doch eine Urkunde, also das Dokument, mein Passport, das ist ja sowas wie eine Urkunde und da steht alles richtig geschrieben und dann, weißt du, dann haben die in diesem ganzen Prozess, wollten die auch so einen Lebenslauf haben von mir und ich hatte ja damals auch das Bundesverdienstkreuz gekriegt und wurde ja auch von Kamala Harris ausgezeichnet und, weißt du?
Das wusste ich noch nicht.
Ah, das sage ich dir später noch. Und weißt du, und das habe ich ihr dann gegeben sozusagen. Und dann, weißt du, was sie zu mir gesagt hat, die Frau von der Ausländerbehörde, das bringt alles nichts, Herr Toscano. Das nützt uns nichts. Ja? Es ist toll, dass Sie das Bundesverdienstkreuz haben. Es ist toll, dass Sie so tüchtig sind. Aber weißt du, wie mein offizieller Titel eigentlich lautet hier in Deutschland?
Du bist, lass mich kurz überlegen, du bist geduldet irgendwas dann. Du bist unbefristet geduldet.
Ganz genau. Und hört sich das nicht schlimm an?
Ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, dass sich da nicht einer von den Behörden jetzt mal kurz einfach die Papiere nimmt und sagt, der hat eine Urkunde, so heißt du auf Italienisch, hier gab es von unserer Seite aus einen Fehler, das ändern wir jetzt einfach mal schwuppdiwupp und dann wird der Mann Deutscher. Das kann doch wohl nicht sein.
Nicht in Deutschland.
Aber nicht mal in Monnen? Nicht mal in Mannheim?
Nein.
Das ist ein Sohn ihrer Stadt.
Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Ich kann es ja irgendwo verstehen, dass man so kleinbürgerlich ist.
Nein, kann man nicht verstehen. Also ich kann es nicht verstehen.
Aber es ist, weißt du, und auch das, weißt du, deswegen auch Kanakenkind, weißt du.
Ja.
Es ist einfach so, weißt du. Und ich, weißt du, diese Ausgrenzung. Ich meine, ich bin jetzt einer der Älteren, weißt du. Aber stell dir doch bitte vor, mit denen, die jetzt gerade kommen oder zu uns gekommen sind, welche Herausforderungen die haben. Mhm. Es ist nicht alles rund, was hier läuft, weißt du? Und es ist an manchen Stellen ganz schön arg traurig, was da läuft, weißt du? Und so mies finde ich es dann auch, wenn dann einiges schief geht und das alles auf den Rücken von uns ausgetragen wird. Weißt du, wenn die davon reden, weißt du, dass die sich nicht integrieren, dann fühle ich mich angesprochen, weißt du? Mhm. Und auch, weißt du, so was jetzt auch die AfD da fordert, weißt du, so mit dieser Remigration und so weiter, weißt du, das sind alles Dinge, wo ich dann denke, huch, was ist hier los, ja, und deswegen ist es mir wichtig, zu jeder Zeit meinen Mund aufzumachen und zu handeln.
Und das eventuell auch natürlich in den Porträts, in deinen Arbeiten zu zeigen. Ich habe mich gefragt nach diesen ganzen Jobs, die du hattest. Also du hast wirklich das Leben auf der Straße kennengelernt. Mhm. Du hast Menschen in Extremsituationen dort erlebt. Aber du hast eben auch diese bunte Vita, Dachdecker, Straßenbauer, Fensterputzer, Türsteher. Inwiefern hat das auch deine fotografische Arbeit später geprägt? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang auch? Denn du hast deinen Stil gefunden.
Ich denke ja, weil ich... Ich bin ja im Grunde genommen, bin ich ja ein naiver Mensch, weißt du, so, ich bin ja brutal naiv, ja, ich bin auch in der Lage, zum Beispiel habe ich, als ich die Ausstellung in Wien machen wollte, habe ich dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angeschrieben, habe einen persönlichen Brief geschrieben, dass ich das gerne machen möchte.
Mhm. Und die war da zu dem Zeitpunkt schon in New York auch genau, zu sehen gewesen,
genau,
ne? Und
er hat ja gesagt, hey, und er hat mir zurückgeantwortet, was in Deutschland nicht passiert wäre. Also wenn ich damals den damaligen Präsidenten angeschrieben hätte, dann glaube ich nicht, dass ich von jemandem persönlich, also vielleicht über, keine Ahnung, nach halbem Jahr Wartezeit oder so. Anyway, du hast ja gefragt, warum. Ich glaube, dir eine Antwort geben zu können. Und zwar, du musst dir vorstellen, dadurch, dass ich so vieles gemacht habe, habe ich wenig Berührungsängste. Also ich habe keine Angst vor Armut, ich habe keine Angst vor Elend, ich habe keine Angst vor schlimmen Sachen, ich habe keine Angst vor Menschen. Ja, das ist unheimlich wichtig, glaube ich, bei meiner Arbeit. Und deswegen, glaube ich, ist es mir gelungen, eben zu diesen Menschen, aber auch zu anderen Menschen einen ganz guten Zugang zu bekommen. Und weißt du, wenn du so Attribute hast, die die jetzt nicht unbedingt was mit der Fotografie zu tun haben. Ich muss auch zugeben, ich fühle mich jetzt nicht als der Superfotograf oder so. Ich habe von der Technik, ganz ehrlich, bedingt Ahnung. Ja, ich muss selber manchmal nachlesen oder Freunde fragen oder irgendwelche Nerds, die sich damit auskennen, weißt du. Und ich übe heute noch, weißt du. Also wenn ich mir irgendwie ein neues Projekt an Land ziehe, dann übe ich vorher, weißt du, so ganz. Und wie gesagt, aber ich glaube, im Vordergrund bei dieser Arbeit mit den Holocaust-Überlebenden steht das Menschliche sozusagen, weißt du. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt reinrenne, sofort ein Foto machen, wieder rausrenne. Das Foto, das ist eigentlich so nebensächlich, das kannst du gar nicht glauben. Ja. Sondern in erster Linie interessiere ich mich für den Menschen. Und das ist total spannend, in was ich da manchmal reingerate. Auch ich, weißt du, manchmal, ich gehe ja da ohne Vorurteile rein, weißt du, ich gehe ja ohne Berührungsängste rein. Ich treffe Menschen, die sind super arm, ja, die haben prekäre Verhältnisse, die schämen sich sehr, dass jemand zu Besuch ist, aber ich habe keine Angst davor. Und lass die das auch nicht spüren, weißt du, das ist unheimlich wichtig, denen die Würde zu, ne, ich stelle mich nicht hin und sage dann, Mensch, das ist aber schmutzig hier, ne, oder es riecht unangenehm, sondern ich erdulde das und ertrage das eben auch, weil ich es kann, ja? Ja, es macht mir nichts aus. Und wiederum ist es dann auch lustig, wenn ich dann bei so ganz reichen Menschen auch bin, ja, die gab es auch, ja, und da passieren auch lustige Sachen, weißt du, so, und da treffen ja auch zwei Welten aufeinander auf der einen Seite.
Wie, ja? Zum Beispiel, an was denkst du jetzt gerade?
Ich habe tatsächlich an Marie gedacht, an Marie, das war eine Holocaust-Überlebende in Paris.
Okay, wir sind jetzt nicht bei den reichen Menschen.
Doch, bei den reichen
Menschen. Marie ist auch reich.
Okay. Also super reich, also das war faszinierend, wie reich die war, und zwar ich wurde da, das ist mir noch nie passiert, ich wurde empfangen von der Hausdame. Die Hausdame hat mich erstmal in den Salon, hat mir einen Tee gebracht, also so richtig wie in den Filmen, weißt du, so. Und ich so, weißt du, und ich war jetzt nicht wirklich gut angezogen, sondern ich hatte so meine Standardgeschichten an und so. Und dann hieß es dann immer, Madame braucht noch einen Moment, aber ich werde sie dann gleich abholen und sie dann in den Salon führen, sozusagen.
In welcher Stadt sind wir?
In Paris sind wir. Pass auf. Es war super beeindruckend. Das war ja schön dort, ja. Und dann bin ich da, hab dann gewartet, hab mein Teechen geschlürft da und dann kam die Hausbedienstete, kam wieder und also so richtig mit Schleifchen und Hütchen und so, und dann kommen sie, wir gehen jetzt in den Salon sozusagen. Dann gingen diese Flügeltüren auf, ja, und ich dackel der Bediensteten hinterher, ja, und dann komme ich Marie so ein bisschen näher. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie hieß, mit Nachnamen, Madame, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich komme zu ihr hin und um ihr die Hand zu reichen sozusagen, und sie erhebt sich und in dem Moment rutscht ihr die Hose runter. Total, und sie stand dort, wie Gott sie erschuf sozusagen. Weißt du, ja. Sie hat keine Unterbuchs angehabt, nee, sondern nur ihr, ne, so. Und ich so, hoppala, weißt du, so. Und Madame, was ist los?
Oh lala.
Weißt du, die Bedienstete total in Panik geraten und sie, weißt du, so. Und dann haben wir haben losgelacht, Christian. Wir haben auf dem Boden gelegen, wir haben uns kaputt gelacht, ja. Wir lagen uns in den Armen, weißt du, so. Und das war einfach menschlich, weißt du, da ist halt das Malheur passiert, weißt du, das ist doch jetzt nicht schlimm, ja, so, und es war fantastisch, und das hat eben dieses Eis gebrochen, und das ist mir bei vielen anderen auch so gelungen, dass ich eben als Mensch zu diesen Menschen gekommen bin und nicht als der Künstler oder als der Fotograf. Und
ja, aber oft auch als Mensch, der auch seine Geschichte hat, der gekennzeichnet ist auch vom Leben. Auch du warst ein dem Tode Geweihter, letztendlich. Haben die Menschen das gespürt? Hast du dich ihnen auch so weit geöffnet, weil man damit vielleicht mal so auf Augenhöhe ein bisschen kommt? Augen ist ein falsches Wort, ja, aber du weißt, was ich meine.
Weißt du, es gab natürlich Menschen, denen habe ich mich geöffnet, wie zum Beispiel Amira, die stammte ja ursprünglich aus Mannheim, die habe ich in Israel besucht, in ihrem Kibbutz, und sie hat mir Aufmerksamkeit gegeben. Sie wollte wissen, woher kommst du, Luigi? weißt du? Und ich war so genannt ein bisschen, weißt du? Ich war so, ach, Frau Getzhoff, das interessiert, müssen, das ist jetzt nicht so spannend und so. Ich bin da sehr auch demütig, weißt du? Weil weißt du, man darf das nicht, Christian, sein eigenes Schicksal mit den Menschen vom Holocaust vergleichen, weißt du?
Geht ja auch gar nicht.
Das ist das auch die Begrifflichkeiten oder sowas. Sondern ich hatte mein Schicksal und die hatten ihr Schicksal. Aber mich da mit denen auf eine Stufe zu stellen, niemals.
Kann man auch nicht vergleichen. Also das ist auch Krankheiten. Man kann es nicht vergleichen, es bringt überhaupt
genau,
nichts.
Genau, aber was ich unheimlich hatte, war eben was ich habe, ist eben dieser Respekt vor diesen Menschen, aber auch das Mitgefühl sozusagen. Und das war, was sie sofort erkannt haben. Auch Amira, die hat es sehr bewundert, dass ich ihr stundenlang zugehört habe, weißt du? Mhm. Ich habe ihr stundenlang zugehört. Sie hat mir wirklich alles erzählt und diese Zeit habe ich mir genommen. Du trainierst dir einfach so eine Kondition an, weißt du, so dieses Zuhören ist natürlich anstrengend und damals habe ich noch geraucht und ich weiß noch, ich war dann immer Gott froh, wenn sie dann angeboten hat, Lütje, willst du rausgehen, eine rauchen und ich, ja, super, Amira, danke. Und dann sind natürlich auch Punkte, die sind sehr, sehr traurig, weißt du, so und weißt du, wenn ein Mensch anfängt vor Traurigkeit zu weinen, weißt du, dann und du bist nur Gast in dieser Szene, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du distanzierst dich, weißt du, oder du kommst diesen Menschen so ein bisschen nah, indem du ihm einfach die Hand gibst oder deine Hand auf die Schulter legst oder einfach nicht groß Theater machst, weißt du, das ist ganz arg wichtig. Also kein ach Gottle und solche Sachen machst, ne? Das ist total Unfug. Du gibst einfach die Hand, ja, und legst sie drauf. Machst nicht mehr, weißt du, so. Und das sind so, das kenne ich eben, weißt du, so diese Reflexe so. Und das haben die Menschen erkannt und das haben die sehr geschätzt einfach, ja. Und wie gesagt, aber das war alles eine Entwicklung, die ich auch erstmal auch wieder lernen musste und dann meine Instinkte eben da eingesetzt habe. Weißt du, wenn ich gemerkt habe, oh, es wird schwierig gerade, weißt du, dann habe ich intuitiv das so ein bisschen zur Seite gelenkt und habe dann woanders dahin gelenkt in dem Gespräch, weißt du, oder keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, Christian George zum Beispiel, den habe ich in Chicago getroffen. George war ein toller Mann, der kam, weißt du, manchmal war ich ja nicht bei denen zu Hause, sondern in so Museen oder in so Institutionen und wir hatten eine Verabredung in so einer Institution, dem Holocaust Center in Chicago und der kam mit seinem Rollator, kam er so die Tür rein und so typisch amerikanisch, weißt du, so, hey Luigi, how is it going? Und oh wow, du hast so tolle Tattoos, weißt du, so. Und ich war ja immer konzentriert, dass ich nicht selber in so ein Fettnäpfchen trete, weißt du. Und ich war kurz davor, wirklich, das ist mir passiert, zu fragen, ob er auch tätowiert ist.
Ja.
Aber er ist mir entgegengekommen, indem er seinen Ärmel hochgekrempelt hat und hat gesagt, Lütje, ich habe auch ein Tattoo. Zwar nicht so schön wie deins, aber das wurde mir in Auschwitz gestochen.
Es ist die Nummer, die ein Leben lang daran erinnert.
Genau, und weißt du, und in dem Moment wusste ich aber, George wird mir eine ganze Menge erzählen und es wird mich umhauen. Und genau dieser Moment kam und ich war innerlich vorbereitet, aber es hat mich umgehauen, trotz alledem. Und zwar mitten aus dem Off sagt er zu mir Folgendes. Luigi, übrigens, ich war derjenige, der das Krematorium in Auschwitz gemauert hat. Und darin wurden meine ganzen Verwandten verbrannt. Mhm. Weißt du? Und in dem Moment, was machst du in dem Moment, weißt du? Ich wollte schreien, weißt du, ich wollte weglaufen, ich wollte alles in dem Moment, weißt du?
Ja.
Und er guckt mich, weißt du, und dann haben wir, wie wir gerade eben, diesen tiefen Blick in die Augen gehabt, weißt du?
Mhm.
Und ich so, pff, weißt du, so konnte nur pff machen,
weißt du?
Und er guckt mich an und sagt er, ja, that's it, Luigi.
Du hast ja, wie viel sind es? 400 oder 600?
600,
es sind 600. Am Ende 600, auch Porträts hast du gemacht von Holocaust-Überlebenden. Wenn du einen Satz nur formulierst, was haben alle diese Menschen gemeinsam?
Wow.
Du hast sie alle erlebt. Gibt es etwas, was sie gemeinsam haben?
Ja. Die Angst, dass sowas wieder passiert.
Okay. Mhm.
Das haben sie mir auch immer mitgegeben.
Ja.
Und manche haben mir das befohlen, wirklich befohlen. Die haben gesagt, sieh zu, dass das nicht nochmal passiert.
Mhm.
Manche haben das auch liebevoll übertragen. Die haben gesagt, Lütje, bitte, sorg dafür. Also nicht ich persönlich, aber sorgt dafür, dass ihr das besser macht, weißt du? Und das haben alle gleichzeitig, weil das war und ist eins der schlimmsten Verbrechen an die Menschheit, die damals stattgefunden hat.
Dein Setup war ja relativ einfach, oder? Mit dem du hingegangen bist. Du hast deine Kamera gehabt und ein Ringlicht, glaube ich, ist immer dabei. Genau. Das sieht man auch immer in den Augen, in den Pupillen. Ne? Man sieht immer das Ringlicht.
Genau, und ein schwarzer Hintergrund, einfach nur ein schwarzer Stoff sozusagen. Ja, genau. Es hatte einfach praktische Gründe, weißt du?
Ja, klar.
Weil mir war klar, ich werde reisen, da kann ich jetzt nicht, weißt du, eine volle Studioausstattung mit Trailern und so mit mir führen, das kostet ja einen Haufen Geld. Und deswegen habe ich gedacht, hey, reduzier dich und bleib flexibel. Und das habe ich dann gemacht sozusagen.
Ja. Und manchmal war es aber auch den Menschen zu hell. Oder das Licht.
Ja, es gab natürlich da auch interessante und auch, wie gesagt, Fettnäpfchen. Ja? Also einer, wenn ich dann das Licht angeschaltet habe, das ist ja so ein ganz grelles Licht so. Ja. Und ich weiß noch, der Edward hat dann so sich so beschwert und hat dann mir zugerufen, Mensch, das ist ja hier wie bei der Gestapo. Und ich so, oh Scheiße. Also, oh Gott, und ich so, nein, ich bin nicht von der Gestapo, ich bin's doch nur so. Ne? Und die haben es gekonnt, mir immer wieder einen Schreck einzujagen, weißt du, die haben immer irgendwie, die haben auch wirklich auch manchmal so Schabernack mit mir gemacht, ja, so, weil ich total konzentriert, total fixiert und, ja.
Und das verwundert einen dann, oder? Dass sie in dem Moment zu einer solchen Leichtigkeit fähig sind,
ja.
Oder?
Ja, voll. Das ist, weißt du, das sind ja auch manche Sachen, die kannst du einfach nicht erklären, weißt du, das ist manchmal, das ist einfach mal die Situation, die entsteht so und dann akzeptierst du sie einfach, weißt du, und das ist faszinierend, aber manchmal auch ganz schön erschreckend gewesen für mich, weißt du?
Du hattest auch emotional natürlich einiges zu verarbeiten, bist auch zwischenzeitlich krank geworden, oder? Und brauchtest auch ein bisschen Hilfe, ja. Um auch all das zu verarbeiten. Was war so ein Moment, der dich dann auch wirklich überfordert hat?
Wie ich es ja gerade gesagt habe, so die Situation mit George oder auch andere Geschichten. Das Problem war nicht, dass sie mir ihre Geschichten erzählt haben. Das Problem war, wie ich damit umgegangen bin. Und zwar habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe sie geschluckt ganz einfach und habe sie mitgetragen. Und ich bin dann, wenn ich dann müde war, ich war oft todmüde, aber ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht einschlafen, weil mir alles durch den Kopf gegangen ist. Und irgendwann habe ich aufgehört, schlafen zu können irgendwie. Und das hat mich körperlich einfach fertig gemacht. Oh ja. Ja. Und da habe ich verstanden, Mensch, Luigi, du musst dir Hilfe holen. Ja. Und dann habe ich eben Holger angerufen. Und ich weiß noch, das war einer meiner teuersten Telefonate, die ich überhaupt hatte. Und zwar war ich da in Russland gewesen. Und mit dem Handy habe ich eben Holger angerufen und gesagt, Holger, helf mir bitte, ich kann nicht mehr. Ja, und da hatte ich
so, Holger ist Therapeut.
Nein, Holger ist ein Freund. Genau, einer meiner besten Freunde. Und Holger, und wir haben gesprochen miteinander, ja. Und dann kam trotzdem der körperliche Zusammenbruch. Ich hatte dann einen Hörsturz bekommen, hatte dann Schluckprobleme bekommen und habe mir aber direkt Hilfe geholt, weißt du. Und dann habe ich dort eben auch gelernt, mir sogenannte Haltestellen einzubauen, weißt du, um zu schauen, dass es mir auch gut nach so einem Gespräch geht einfach, ja, dass ich vieles einfach auch dort lasse, weil es gehört nicht mir, weißt du?
Ja, aber wie macht man das? Wie schafft man das?
Das sind so kleine Rituale, weißt du, so immer wenn ich eine Wohnung heute verlasse, dann mache ich das wirklich so, ich lasse es hier, weißt du, so symbolisch einfach. Oder wenn ich trotzdem merke, es beschäftigt mich zu sehr, dann rufe ich Holger an oder rufe jemanden an und tausche mich aus und sage, hey Holger, ich brauche dich gerade mal einen Moment, ich muss dir das gerade sagen und ich muss dir auch sagen, wie es mir geht damit. Also jetzt im Vordergrund stand nicht die Geschichte, sondern was das in mir auslöst. Und das auszusprechen, dieses Ganze, das führt dazu, dass ich mich wieder beruhigt habe und es nicht so dolle war dann, weißt du, und ich dann auch wieder anfangen konnte, richtig zu schlafen.
Der eine Horst Sommerfeld, hat sich ja sogar von sich aus bei dir gemeldet. Was dich auch erstmal umgehauen hat, oder?
Ja, sehr.
Aus Gelsenkirchen.
Genau, das werde ich nie vergessen. Das war tatsächlich in unseren Anfängen des Projektes. Und Horst, Herr Sommerfeld, hat sich dann gemeldet mit den Worten, guten Tag, Herr Toscano, ich habe von Ihrem Projekt gehört. Ich würde mich gerne anmelden. Mhm. Ich war in Auschwitz gewesen. Dort wurden meine ganzen Eltern, also wurden all meine Familienangehörigen getötet. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Ich würde mich gerne anmelden bei Ihnen. Und ich war erstmal baff nach so einer Ansage, ne? Und ich wusste ja auch nicht so richtig, wie antwortet man angemessen darauf, ja? Sagt man jetzt, oh super, Sie waren in Auschwitz, ne? So. Ich hatte ja diese furchtbare Angst,
etwas falsch zu machen.
Ja, wie antwortet man angemessen? Und dann habe ich erstmal nichts gesagt. War ich ruhig. Und dann so der Horst dann so zu mir, ja, was ist jetzt? Kann ich mitmachen oder nicht? Also, ne? Und ich so war total verdattert. Ja, ist ja klar, Sie können mitmachen. Und ja, kommen Sie vorbei oder soll ich vorbeikommen? Sage ich, nee, ich komme zu Ihnen. Und dann haben wir aufgelegt. Und dann habe ich aber Gott sei Dank, konnte man seine Nummer sehen. Ah, ich habe übrigens vergessen, wo wohnen Sie eigentlich? Also er muss voll gedacht haben, was für ein voller Chaot ich eigentlich bin, so, ne? Und aber das war dann der Moment, dass wir sind beste Freunde geworden, ich und Horst.
Ja, unglaublich. Also der hat sich auch immer wieder bei dir dann gemeldet.
Genau, und dann ist was, weißt du, so was ganz Wunderbares passiert, und zwar, als ich meine erste große Ausstellung in Berlin hatte, weißt du, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, okay, das Bild muss jetzt neben dem stehen oder ne, so, sondern ich mache das aus dem Bauchgefühl. Und dann war eben an dem Tag, habe ich eben Horst Sommerfeld und Walter Frankenstein nebeneinander gestellt. Ja, ohne zu wissen, wohin das führen wird. Und ich meine, es ist ja klar, die Presse kommt zur Eröffnung, macht Bilder eben. Und du musst wissen, Walter Frankenstein lebt in Stockholm in Schweden und liest nur eine deutsche Tageszeitung. Und an dem Tag der Eröffnung waren verschiedene Journalistinnen da und Journalisten und Fotografen. Und die haben eben das Bild gemacht, wo man beide abgebildet sieht. Und dieses Bild ist eben in die Tageszeitung gewandert, nach Stockholm in Schweden sozusagen, zum Walter Frankenstein. Der ruft mich am nächsten Tag an, völlig aufgeregt. Luigi, was hast du gemacht? Und ich, Herr Frankenstein, ich weiß nicht jetzt, was Sie meinen, was ist passiert? Luigi, der war voll außer sich und dann schreit und ich so, oh Scheiße, was ist passiert, Mann, weißt du so? Oh Gott, ja. Und dann, das ist Horst, mein alter Schulfreund. Und nach über 80 Jahren haben die wieder zueinander gefunden, die beiden. Das Tragische allerdings war, Christian, dass Walter stand schon am Flughafen, wollte sofort nach Gelsenkirchen kommen.
Aus Stockholm nach Gelsenkirchen.
Genau. Und Horst hatte sich auch so ein bisschen gefreut gehabt und war aber total überfordert. Weißt du, diese Menschen sind ja zum Teil schwer traumatisiert. Und gerade bei Menschen, die wirklich alles verloren haben. Und dann war klar, wir treffen uns dann nächste Woche alle bei Horst so, und da geht, ne, sowas wie die Post ab sozusagen. Ja, die Medien waren dann informiert und jeder hat sich gemeldet. ZDF, ARD, alle haben sich gemeldet und wollten an diesem Ereignis teilhaben. Und dann ruft mich eben Horst an und sagt, Luigi, pass auf, ich kann ihn nicht sehen. Es geht nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Das wird mich umbringen.
Ja.
Und dann musste ich erst einen Moment überlegen und dann habe ich verstanden, glaube ich, was er meint, weißt du? Und dann habe ich gesagt, Horst, weißt du was? Ich setze mich jetzt ins Auto und komme jetzt zu dir gefahren. Und dann bin ich da hochgetuckert und die Rosi hat uns Spaghetti gemacht.
Die Rosi, ja.
Wir haben einen Teller Spaghetti gegessen und dann habe ich gesagt, Horst, weißt du was? Muss nicht sein. Wenn du das nicht willst, dann ist das völlig okay. Wir sagen alles ab. Dann habe ich Walter angerufen, habe ihm das erklärt und er hat es sofort verstanden. Ja. Und nur die Medienleute haben es nicht verstanden. Die wollten halt eben dieses Happy End sehen irgendwie. Genau, und das weißt du so, wir erwarten ja immer so ein Happy End, so ein Ding irgendwie, so ein Hollywood-Ding irgendwie. Aber für beide, beziehungsweise für Horst war es wichtig, es so zu lassen, wie es ist.
Ja.
Und die haben miteinander telefoniert und es war so entzückend wie
beide. Warst du dabei?
Ich habe einmal kurz gelauscht, weißt du, aber ich eigentlich. Ich schäme mich, dass ich da gelauscht habe, aber ich habe nicht viel gelauscht, okay?
Es ist aber verständlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, jeder von uns hätte gerne das einfach gehört.
Und das war so, weißt du, wie so zwei kleine Buben, die sich miteinander unterhalten, hat es geklungen. Weil ja, die waren ja Kinder damals. Die waren ja, die waren ja zwei Familien, die nebeneinander gelebt haben, weißt du? Und das, wie gesagt, und das Tragische war ja, der Horst, dessen Vater war ja total überzeugter deutscher Jude. Der hat ja das Eiserne Kreuz gehabt, weißt du, der hat ja gesagt, Horst, uns wird nichts passieren. Ich habe an der Masurischen Seen gekämpft mit Hindenburg und er war noch deutscher als deutsch, weißt du so.
Das war oft der Fall, genau.
Und das war das Verhängnis, weißt du, weil die sind als erstes ins Gas gewandert, weißt du. Und Mir war aber wichtig, bei Walter wusste ich, dem geht's gut. Ja, das war so ein Rebell, so. Aber Horst war mir wichtig, dass er, weißt du, dass er sich verstanden gefühlt hat. Und es ist auch nicht schlimm. Ja, er musste auch nicht irgendwie was erdulden oder zu, weißt du, so, weil er war wirklich ein stiller Mensch, weißt du. Und, Und leider ist er wenige Wochen später dann gestorben in einem hohen Alter von über 90 Jahren. Und es war okay, es war genau richtig. Und es ist eben kein Hollywood und es ist eben kein sogenanntes Happy End, sondern es ist manchmal, wie es ist, weißt du. Und, und ich fand es schade, weil ich hätte Horst einfach noch ein bisschen länger gehabt und auch ihn gebraucht, glaube ich, weil ich habe oft auch Rat gebraucht an der einen anderen Stelle. Aber es waren auch andere Überlebende da, die mir dann...
Natürlich. Was für ein Kompliment letztendlich trotzdem und für eine Wertschätzung, dass er sich von sich aus gemeldet hat und dabei sein wollte. Also ich meine, es gibt kein schöneres Zeichen. Und ich glaube, Horst war einer, der ja auch viel mit sich rumgeschleppt hat und selbst Ärzten, meine ich mich zu erinnern, gegenüber misstrauisch war.
Er hatte immer Angst, Christian, er hatte immer Angst. Er hat so viele Sachen gehabt, die ihn getriggert haben. Weißt du, ob es jetzt der Schornstein war, den er da gesehen hat, weißt du, in Gelsenkirchen oder das Geräusch der Güterzüge, weißt du, so. Mhm. Und das ist eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, eben diese Triggerpunkte bei diesen Menschen. Ja, ich weiß noch, in Israel zum Beispiel haben wir Ruth besucht und zusammen mit Sophia, die das Ganze so ein bisschen filmisch begleitet hat, wir fingen dann an, Deutsch zu sprechen und Ruth ist total durchgedreht, hat geschrien, hör sofort auf, Deutsch zu sprechen, ich hasse diese Sprache und ist rausgerannt und später kam sie dann und hat uns dann umarmt und hat gesagt, Kinder, das habe ich nicht so gemeint, das ist alles, und hat uns so geherzt und geküsst und so, das war dann okay so, weißt du, und das ist dann manchmal, das mussten wir auch lernen, weißt du. Mhm. Solche Sachen zu verstehen oder zu interpretieren. Ja, und ja.
Ach, Luigi, hör mal, danke dir, dass du so viel von dem, was du ja hast erleben müssen und aber auch dann erleben dürfen, geteilt hast. Du hast geschrieben über natürlich dieses unglaubliche Projekt gegen das Vergessen, aber auch über deine eigene, auch wirklich schwere Geschichte in diesem Buch Kanackenkind. Und jetzt muss ich noch wissen, was sind diese schwarzen Ringe um deinen Finger?
Das sind Lederringe. Weißt
ja, das sind, du hast so,
das sind so Lederringe und das kommt von einer finnischen Künstlerin und die haben mir total gut gefallen und die trage ich gerne. Die haben was Beruhigendes. Also beruhigender als irgendein Edelmetallschrott.
Ja, ich glaube auch angenehmer. Ich kann ja auch nicht Ringe tragen und sowas. Das finde ich ganz schön. Und jetzt erzähl mir bitte zum Schluss noch deine Begegnung mit Kamala Harris.
Oh, also pass auf. Dadurch, dass ich viele Ausstellungen in Amerika zeigen durfte und insbesondere auch in San Francisco. Die Ausstellung in San Francisco hat natürlich für Aufsehen erregt und es wurde wunderbar angenommen. Und als Dank, wirklich als Dank und Anerkennung habe ich in San Francisco nicht direkt von Kamala Harris, sondern von ihrem persönlichen Sekretär eben. Der kam dann zu mir, hat mich dann auch gesucht und hat gesagt, pass auf, Luigi, Kamala würde dich gerne sehen. Hättest du morgen Zeit? Dann habe ich gesagt, nee, morgen bin ich schon weg. Das ist schade, dann möchte ich, also, ne, so. Und dann hat sie mir quasi eine Urkunde aus. Die war damals noch die Senatorin von Kalifornien. Ganz zauberhaft, weil, ganz kurze Anekdote, dann höre ich auf. Und zwar in Amerika an dieser Ausstellung, das war vor dem Rathaus in San Francisco, das sogenannte Civic Center. Mhm. Und die sind ja sehr viktorianisch gebaut, diese Rathäuser, also nicht solche Betonklötze, wie wir sie haben. Genau, und da hat sich eine rechte Partei angekündigt zu demonstrieren, ausgerechnet auf dem Platz, wo meine Ausstellung stattfindet. Und du weißt, Amerika ist ja urdemokratisch, die dürfen das. Hier könnte man das so ein bisschen noch steuern in Deutschland, aber in Amerika ist es so, dass es eben, dass man das darf, ja, also komme was wolle. Und die waren halt verzweifelt mit dieser Situation und ich war auch verzweifelt, wie gehen wir damit um? Und dann, pass auf, dann hat Kamala Harrison in einer Nacht- und Nebelaktion entscheiden lassen, dass die Bilder umzäunt werden sozusagen, dass keiner von den Rechten irgendwie und dafür bin ich heute noch dankbar dafür.
Ach, wie schön. Dann danke dir für die schöne Begegnung mit all diesen wertvollen Dingen, über die wir gesprochen haben und uns ja auch so viel über das Leben erzählen und uns auch natürlich vielleicht über das ein oder andere nochmal nachdenken lassen und der ein oder andere wird vielleicht sich auch motiviert fühlen, mal wieder mehr Haltung zu zeigen, als er oder sie das in der Vergangenheit getan hat. Und auch das bewirkt natürlich dein Werk. Dann tausend Dank.
Ich habe zu danken.
Viel Erfolg für alles, was kommt, und bis bald wieder.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Vika.
Ja, Valeria.
Sag mal bitte was auf Russisch.
Ja, was denn?
Unser Podcast heißt Nette Mädchen.
Наш подкаст называется Nette Mädchen. Hi, wir beide sind in Russland geboren und haben lange versucht, zu den Deutschen dazuzugehören.
Jetzt wissen wir, darum geht es gar nicht.
In unserem Podcast Nette Mädchen gehen wir auf Identitätssuche und sprechen mit jungen Menschen, die russische, russlanddeutsche oder postsowjetische Wurzeln haben.
Menschen hören eigentlich kaum von Kasachen. Und es ist so schön, aus diesem bunten Land zu kommen.
Wenn ich die polnische Sprache höre, da habe ich so das Gefühl, da dockt mein Herz an und lädt auf.
Wir schauen auch immer wieder nach Russland. Zum Beispiel, wie beeinflusst die russische Staatspropaganda TikTok?
Und wie spricht man mit Verwandten, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen?
Und wie geht es denen, die Verwandte in der Ukraine haben?
Ich habe ganz lange in meinem Kopf einfach diese Kriegsrealität nicht zusammenbekommen mit der Realität, die ich aus der Ukraine kenne, aus meiner Kindheit.
Hört rein, jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Paka.
Paka, 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 paka. Okay, paka, 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 paka,
dabei, paka. Tschüss, tschüss.